Grüß Gott miteinander und herzlich willkommen im Bäsewagen zum Giro Speziale Numero Quattro. Ich habe schon wieder einen jesusmäßigen Hungerast und bestelle mir jetzt erstmal eine Pizza.
Pizzeria Napoli, buongiorno.
Buongiorno, ich hätte gerne eine Pizza bestellen.
Si.
Ja, ich hätte gerne eine Pizza Margherita mit ein paar Spätzle oben drauf.
Mamma mia, Pizza Spazzole.
Ja, genau.
No. Signor, das ist wie Lasagne in ein Café.
Oh je, und Maultasche?
No.
Ah, ich dachte halt, wir können jetzt mal probieren.
Signore, wenn ich sowas mache, meine Nonna folgt von Vespa Sitz.
Hat das wollen wir nicht.
Wir machen Pizza Tradizione, che in Spazzola auf dem Teig, capisce?
Gut, dann nehme ich was anderes.
Ich kann dir eine Pizza Porco Dio machen.
Heiligs Blechle, das ist jetzt schiefgelaufen. Aber wisst ihr, was schlimmer ist, als keine Pizza zu bekommen? Jawohl, richtig, wenn du das Giro verpasst. Leute, jetzt wird's ernst. Wir sind in der letzten Woche. Das Finale ist in Sicht. Die Oberschenkel sind jesusmäßig am Brennen. Die Pässe werden immer steiler und die Fans werden immer lauter, verrückter und sonnenverbrannter. Ha, und jetzt? Leute, zieht euch die rosarote Brille wieder auf, schenkt euch nochmal ein doppelter Espresso ein, haltet den Lenker gut fest und dann gibt's einen Endspurt. So, und ich hocke mir jetzt wieder in der Bäsewaage, weil ich habe wieder granatemäßig Malheur im Knui.
So, dann vielen Dank nochmal an dieses super Spezial. Italienische Intro. Das ist zwar nicht das Giro Spezial Quattro, aber ja, die Nachbesprechung vom Giro heute, also lasse ich das noch gelten. Und mein Freund Italian Madness, den wollte ich hier auf jeden Fall nochmal zu Wort kommen lassen. Vielen Dank, mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Andi Staub.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, Partner heute und es passt ganz gut, denn wir haben am Wochenende viel davon erlebt. Paul und ich ist mal wieder Ministry und die haben ein neues Produkt auf dem Markt. Ich sag's nur schon mal gleich am Anfang. Das Produkt ist so gut bzw. erfolgreich, dass es schon direkt ausverkauft ist. Wir werden jetzt Werbung dafür machen, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis ihr das wieder kaufen könnt. Aber es dauert auch nicht allzu lange. Es gibt nämlich jetzt B-Carb Gels von Ministry und selbst mir als Hobbysportler, der mit Leistungssportlern zu tun hat, war schon relativ klar, als ich das gehört habe, dass das richtig Sinn macht und dass es richtig gut ist. Und Paul war schon in der Testphase dabei, der kann jetzt davon berichten.
Genau, ich teste es schon seit ein paar Monaten, habe es auch jetzt dieses Jahr schon bei einigen Rennen verwendet. Ich habe es in meiner Kombination mit dem Ministry bei Carb-Pillen genommen, die man klassisch weiter wie sonst auch bekannt vom Rennen nimmt und dann halt im Rennen noch die Gels dazu nach einer gewissen Zeit. Da gibt es ja verschiedene Taktiken, Herangehensweisen, die man sich dann irgendwie im Detail angucken kann. Aber es löst auf jeden Fall das Problem, dass, wie Andi eben gerade im Off gesagt hat, man früher noch Tabletten im Rennen mitnehmen musste, wenn man Bicarb im Rennen haben wollte. Und jetzt kann man es mit einem Gel nehmen, wo auch noch gleichzeitig Kohlenhydrate drin sind. Und dazu schmeckt es auch noch gut. Also die ersten Samples, die ich bekommen habe, hatte ich auf jeden Fall immer so geilen Geschmack von so warmen Zitronenteig. Mm. wenn du früher als Kind so eine Schüssel ausgelöffelt hast.
Geil.
So hat das Gel geschmeckt. Ich fand's geil.
Hast du bei Anbau und jetzt welche dabei gehabt?
Nee, bei Anbau und nicht. Nee, ich habe das für mich persönlich bei Rennen bis 6 Stunden bis jetzt erst
okay.
So hundertprozentig getestet.
Genau. Ja, wie schon gesagt, B-Carb Gel direkt ausverkauft nach Launch. Kommt aber bald wieder. Dauert nur ein paar Wochen, so wie wir die Information bekommen haben. Und Ministry grundsätzlich, wer die Marke noch nicht kennt, wir hatten hier auch schon mal den Gründer Robert Gorgos im Podcast, der sehr viel ja, super interessante Infos auch über Sporternährung dargegeben hat und Tipps und alles Mögliche. Und bei mir ist da hängen geblieben und das habe ich mir bei Robert auch gespeichert, dass die Produkte, die sie halt in der Firma dann produzieren, auch nochmal auf andere Dinge als auf Leistung Wert legen, die mir auch persönlich relativ wichtig sind, nämlich zum Beispiel Zahngesundheit, dass da eben dann Nährstoffe verwendet werden, die nicht so sehr die Zähne angreifen. Und in den Slow Carbs zum Beispiel sind auch nochmal ja, Ballaststoffe zugesetzt, um einfach auch was für die Darmgesundheit auch zu tun, wenn du schon so viel Kohlenhydrate verzehrst die ganze Zeit.
Ja, ist auf jeden Fall das, was Ministry für mich auch und, auszeichnet.
Genau, wer das eben...
wie du angesprochen hast, also wirklich keine künstlichen Aromen, Süßstoffe und sowas drin, einfach eine super Qualität der Inhalte. Und ja, also ich favorisiere auch auf jeden Fall immer Ministry, wenn ich mal unterwegs bin.
Ja, noch ein Zusatz meinerseits. das mit Zahngesundheit ist ein sehr gutes Topic, aber jetzt nicht als Zahnpasta-Ersatz nee. Putzen. Ja, nicht falsch verstehen.
Zähneputzen nicht vernachlässigen, auch trotzdem bei Zuckerkonsum die ganze Zeit. Aber da natürlich jetzt hinterhergeschoben, wer die Produkte von Ministry mal ausprobieren will, bekommt mit uns dazu natürlich einen kleinen Rabatt. Und zwar mit Besenwagen 20, alles groß geschrieben, zusammengeschrieben, 20% auf die Probierbox. Und vielleicht gibt es dann auch nochmal einen Rabatt auf Bicarb-Gels, wenn es die wieder gibt. Alles nochmal in den Shownotes.
Genau, diesmal fange ich mal an. Und ja, leider schlechte Nachrichten direkt zum Anfang. Und zwar habe ich ja vor ein paar Jahren, 2021, mal diese Quer durch Deutschland-Sache gemacht, wo ich sehr viel geweint habe auf YouTube. Auf jeden Fall hat mich da ein netter Mensch begleitet, der Pierre. Ich glaube, das war damals, ich weiß gar nicht mehr, welches Bundesland das war, auf jeden Fall noch im Osten. Und leider ist der Pierre vor kurzem verstorben, wurde beim Radfahren von einem Auto angefahren und ist an seinen Verletzungen erlegen und genau, hinterlässt Familie mit zwei Kindern. Ja, ist, ja, weiß man gar nicht, was man mehr dazu irgendwie sagen soll. Auf jeden Fall mein Beileid. Freunde von ihm haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um der Familie ein bisschen unter die Arme zu greifen. Den Link zu der Aktion oder zur Spendenaktion findet ihr bei uns in den Shownotes. Unten ist ein PayPal-Link, also nicht wundern, aber da könnt ihr ja spenden, womit ihr euch wohlfühlt. Und genau, ich glaube, die Familie wird sich freuen, wenn die Radsport-Community da ein bisschen unterstützt.
Ja, traurige Themen zum Anfang. Auf jeden Fall immer mies zu hören und leider viel zu oft zu hören, sowas.
Ja, ich war auch auf jeden Fall krass schockiert, als ein Freund von ihm mir da geschrieben hat. Das, ja. Genau, unser Beileid.
Ja, dann ist jetzt tatsächlich schwer überzuleiten. Es sei uns entschuldigt, aber wir fangen dann mal mit den Themen dieses Radsport-Podcasts an und zur Feedback-Frage, die wir, glaube ich, auch schon mal beantwortet haben, aber es kommen ja dann doch hier und da nochmal neue Hörer zum Besenwagen dazu und es wurde mindestens dreimal gefragt, wie die Teams das eigentlich machen bei so Grand Tours wie beim Giro. Und ich muss gestehen, dieses Mal mit Wismar Liesebike war es natürlich auch besonders prominent, dass die dann einfach zur letzten Etappe alles in rosa haben. Es ist Spezialtrikots, Fahrräder und so weiter. Also wie gesagt, mindestens drei Hörer haben gefragt, wird das dann schnell gemacht? Wird das schnell lackiert über Nacht und geliefert? Oder hat man sowas schon dabei?
Ich glaube, hier gibt es unterschiedliche Varianten. Ne? Ja. Also ich kann kurz aus meinen Trikot-Erfahrungen erzählen. Sowohl beim Giro als Spectrocard auch als bei der Tour gab es jeweils einen Rahmen, der da war, in allen Größen für die unterschiedlichen Trikots. Also das in dem Fall, ja genau, halt dann ein grünes oder gepunktetes Rad. Und Trikot kriegst du ja vom Veranstalter. Genau, Trikotset und Helme sind auch ganz oft dabei. So Einteiler und all solcher Schnickschnack, da würde ich jetzt sagen, ich weiß, wir hatten Andi vielleicht ein bisschen mehr Einblick, weil ich fand jetzt zum Beispiel auch bei Wismar Liesebike sehr interessant, dass selbst Richard Blügge, der Teamleiter oder Teamchef, halt schon ein pinkes Polo, also die hatten wirklich alles in Pink, und der hat das Trikot ja erst einen Tag vor Ende geholt quasi. Und da war ich schon sehr überrascht, dass wirklich alles da war.
Dass sie es nicht schon weggeschmissen hatten.
Oder so, ja.
Ey, aus Radherstellersicht auf jeden Fall auch heftig. Wenn man war, also wenn ich jetzt wüsste, wir würden als Rose ein Profiteam sponsern und du hättest dann im Vorfeld quasi in 6 Größen den Rahmen lackiert für die 3 verschiedenen Wertungstrikots so ungefähr. Also 3x6 ist 18, du hast 18 Rahmen da schon so stehen und wenn nichts davon verwendet wird, dann kannst du die ja quasi schreddern.
Ja, was mittlerweile aber ganz oft gemacht wird, also SWAM zum Beispiel macht es so, die haben Sticker für deren Decals. Also ist die SWAM-Schrift in der jeweiligen Trikotfarbe. Und ich weiß auch, dass bei Specialized, fällt es immer auf, die haben auch Decals. Also die arbeiten dann halt damit. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Hersteller machen, viele Teams, dass sie einfach dann kurzfristig die Rahmen verschönern quasi.
Wahrscheinlich, wenn du dann in der Anfang der dritten Woche davon bisschen ausgehen kannst, dass der Fahrer die Gesamtwertung in der Wertung holt, dann kannst du halt wirklich einen lackieren für den so ungefähr. Und wenn der dann nicht gebraucht wird, dann ist es halt so.
Ja, du brauchst ja auch nicht für jeder Größe einen Rahmen. Ne? Wahrscheinlich hast du eh nur weniger Größen zur Auswahl bei deinen Fahrern. Und dann nimmst du vielleicht auch eher die, die wahrscheinlicher ein Trikot gewinnen. Ne? Also du brauchst nicht 18 Rahmen, also du brauchst vielleicht 6 oder wie auch immer.
6.
Und natürlich dann macht man das auch nicht zu jeder Grand Tour, vielleicht zur Tour. Und jetzt beim Giro vielleicht dann eher so, okay, im Laufe des Giros, wenn sich abzeichnet, du hast das Trikot vielleicht ein paar Tage länger, dann wird vielleicht so ein Rahmen auch nochmal schnell lackiert und nachgeliefert. Ja, und dann solche ganzen Details, ne, Lenkerband, Helm, Brille und so weiter, sowas hat man natürlich dann dabei. Und ja, die Trikots werden eigentlich von den Herstellern mittlerweile dann angepasst. Ne? Also du hast ja jetzt hier beim Giro einen Ausstatter mit Castelli, die dann erstmal diese Standardgrößen dabei haben für die Fahrer. Und dann je nachdem wird das auch dann auch nochmal vor Ort angepasst. Also die haben dann Leute dabei, die die Trikots eben anpassen.
Genau, bei der Tour gibt es ja auch haufenweise Videomaterial dahingehend, das vor den Zeitfahren oder am Anfang der Tour, vor der Tour schon die Favoriten irgendwie maßgenommen werden und dann auch Anzüge dementsprechend vorbereitet sind.
Ja, ist schon krasse Werbemaschinerie halt auch, ne? Gerade so bei den Fahrrädern, wenn dann Simon jetzt auf so einem rosa Cervelo sitzt. Es ist halt aber auch dann für den Radsponsor einfach wichtig, sich selbst in Szene zu setzen. Es ist halt einfach eine Werbemaßnahme und fällt dann natürlich auch nochmal besonders auf.
Also ich hoffe.
Aber trotzdem musst du sagen,
ich hoffe, Richard Plügge hat sich das Sakko erst spontan gekauft. Weil wenn er das schon mitgebracht hat, dann muss er nochmal sich einen besseren Schneider suchen, auf jeden Fall.
Ja. Aber ja, ich fand's auch krass, wie einfach alles da war. Aber ja, ich meine, für das ganze Team so Anzüge zu machen, die einfach dann so pink sind mit den Outlines der Schrift, das ist natürlich einfach, das machst du einfach. Und da hat jeder seine Größe. Aber ich finde das schon mal geil, wenn dann das ganze Team irgendwie so am letzten Tag dann all. Das macht man bei der Welter nicht, ne? Beim Giro macht man das. Mhm. Ab und zu mal. Tue ja eigentlich irgendwie immer. Aber Welter. Who gives a shit?
rotes Fahrrad gibt's schon.
Ja, rotes Fahrrad schon, aber dass das ganze Team einfach dann so in einer Farbe ist, das sieht man.
Es ist halt die Vuelta.
Ja, genau.
unser Wahlspruch jeden Herbst.
Ja.
Ja, ja, jetzt hier, Fossi und ich, wir kommen auf jeden Fall gerade hier von der größten Gravel-Rundfahrt. Ist ja keine Rundfahrt, ist ein Eintagesrennen. Kurz Kontext hier, es ist jetzt Mittwoch. Früher Abend, wo wir hier aufnehmen, und ich bin erst vor 3 Stunden eigentlich wirklich wieder in Deutschland angekommen und vom Flughafen mit Fahrrad, aber ohne Tasche nach Hause gefahren, hierhin. Aber zum Glück ganzen Podcast-Utensilien natürlich im Handgepäck gehabt.
Welche Airline?
Das wichtige Zeug. Delta und KLM.
Ein bisschen Druck ausüben hier. Ah ne, die hören uns nicht, sind Holländer, die hören uns nicht. Aber Caroline Schiff ist auch mit Delta und KLM hingeflogen. Auch Sachen sind nicht angekommen.
Ey, es war der reibungsloseste Flug jemals. Ich war mir eigentlich sicher, dass das nicht klappt, da nach Kansas, aber egal. Weg wieder hier vom Airline-Logistik-Podcast hin zum Fahrrad-Podcast. Ich hatte mir hier nämlich schon eine gute Rede überlegt, aber Fossi hat mich schon eingebremst vor der Aufnahme hier.
Das blenden wir jetzt hier ein.
Ich wollte sagen, ich habe jetzt 2 Jahre in Folge, ich freue mich sehr, die weibliche Gewinnerin dieses 200-Meilen-Rennens unter Vertrag genommen für die Fahrradfirma, für die ich arbeite. Beim ersten Mal war Andi im Team der Unterschrift, der kennenlernt. Beim zweiten Mal Fossi. Rosa Klöser, erstes Treffen.
Sorry, ich habe da nebengesessen und zufällig einen Kaffee getrunken, sonst hatte ich damit nichts zu tun.
Ja, ich hätte das jetzt schon noch erklärt. Erstes Treffen mit Rosa Klöser, zufällig wirklich mit Andi zusammen in einem Café in Köln gewesen. Und beim zweiten Mal in der Anbahnung mit Caro Migon natürlich ihren Agenturkollegen damals noch.
Ja, aber gefragt, da hatte ich auch schon nach dem dem Meeting.
Besenwagen sowieso im Welt-Gravel-Markt.
Mit Rosa, da habe ich doch schon gesagt, du, ja, was ist eigentlich mit der Carolina Migon, die da 2013 ein Platz vor ihr gewesen ist?
Bei dem 2013, ich glaube, das ist
23, ist bei einem, ja, gefahren, Mann. Also nur von Annika Langbart geschlagen. nee, Quatsch, ich wusste in beiden Fällen gar nicht, wer das ist, also
aber
Gravel bin ich raus.
Aber jetzt mal Spaß beiseite, nee, das ist, muss man schon sagen, das ist auf jeden Fall gut und Basti hat vor der Aufzeichnung auch schon gesagt, keine Sorge, nächstes Jahr wird das auch wieder so sein.
Also, wir haben schon einen Lauf auf jeden Fall, aber krass eigentlich, dass wie Besenwagen am Zahn der Zeit dieses Gravel-Sports ist. Ich meine, Fossi, du bist sowieso halt aktiv involviert, aber es ist crazy, wie viele Leute wir hier eigentlich so in, auch bevor die erfolgreich waren, so schon, also auch Caro war ja hier noch mit im, als Gast mit ihrer Straßenkarriere, bevor die überhaupt Gravel gefahren ist im Besenwagen schon. Dann gewinnt die Tracker, gewinnt Unbound, Paul selbst, Tracker-Gewinner.
Unbound nicht.
Unbound nicht.
Kommt doch nicht mehr.
Aber ja, vielleicht.
Nee, das glaube ich
aber
nicht.
Aber es ist echt verrückt. Und dann also wie du, ich meine, wir und Paul noch mal wahrscheinlich am besten kennen auch Sepp Breuer und so wirklich halt irgendwie Leute, die da so Weltspitze diesen Sport gestalten zurzeit. Naja, es war auf jeden Fall mega geil, da mal auf der Ziellinie stehen zu dürfen und dann auch auf sie warten zu dürfen. Und in Empfang nehmen, das Fahrrad überreicht zu bekommen, das war schon ein geiles Erlebnis auf jeden Fall. Ja. Hat sich gelohnt, dahin zu fliegen. Nicht wegen meinen ganzen anderen Konsorten da.
Genau, damit auch herzlichen Glückwunsch nach Bocholt. Freut mich wirklich, ja, sehr. Genau, aber ja, ist also das Event wird jedes Jahr für mich unattraktiver, muss ich sagen. Also ich freue mich jedes Jahr mit den Siegerinnen, weil ich die alle dann irgendwie auch immer kenne. Also Rosa, ja, kann ich jetzt dann noch nicht so richtig gut, aber hat auf jeden Fall schon mal Kontakt vorher. Und Caro kann ich natürlich und die Caroline jetzt als auch Rosa-Athletin. Aber ja, so persönlich kann man das für mich auch einfach abschaffen, diesen Wettkampf.
Ja. Amena, wie viel schneller das war dieses Jahr.
Also ich wollte gerade auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch und dass wir jetzt gerne wieder anfangen können, das Rennen klein zu machen. Also make Unbound small again oder so.
Ja, weil Tracker schon größer ist von der teilnehmenden Zahl. Ja. Die haben die schon überholt. Und wir müssen es einfach, auch hier im Besenwagen, einfach Tracker, wir müssen einfach Europa wieder mehr pushen.
Also man muss da auch nicht dahin fliegen so, ne? Also wirklich war, das war wirklich mal ein krasses Erlebnis jetzt, aber da extra irgendwie um die halbe Welt zu fliegen, ich wollte es vorher schon boykottieren wegen USA-Politik insgesamt, aber man muss es halt irgendwie einmal gemacht haben jetzt so, auch mit Racing Circle. Das war auch ein geiles Erlebnis mit den Jungs und für die. Bisschen Pech gehabt alle zusammen, aber ja, lass in Europa bleiben einfach.
Ja, richtig. Gut, gehen wir rüber zum, Andi würde sagen, richtigen Radsport.
Nee, ja doch, aber Andi ist im Dreierblock oder hat einen Dreierblock wieder gefahren.
Ja, ich habe heute Dreierblock zu Ende gemacht.
Geil.
Ja, du liegst gerade oberkörperfrei irgendwo rum.
Ich war in Rom und bin dann in Italien geblieben. Jetzt mache ich ein Trainingslager.
Aber hast du auch Rad mit oder einfach nur anderes?
Ich habe heute einen Dreierblock beendet.
Was für Dreierblock?
Ja, aber was für ein Dreierblock? Also mit Fahrrad?
Ja, ich habe dreimal hintereinander trainiert. Dreierblock, kennst du doch noch.
Das ist seit der Tour de France letztes Jahr nicht mehr passiert, ne?
Das machen wir nicht mehr.
Oder vor zwei Jahren.
Drei Blöcke gibt es nicht mehr.
Doch.
Aber,
ja, ich bin gerade in der Toskana und habe heute Dreierblock zu Ende gemacht.
Ey, du bist ja auch für deine Verhältnisse richtig aufgekratzt.
Aufgekratzt, ja, es ist hart am Limit auf jeden Fall.
Koffein-Gels
hart
am Limit vielleicht oder so.
Aber nee, macht mega Bock, muss ich sagen. Ich habe
Wie viel bist du gefahren, die dreimal?
So immer 3 Stunden ungefähr. Plus, minus.
Nice.
War jetzt keine große Steigerung drin, außer von der Intensität. Ja, ich hatte ja immer so ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte, mit dem Hüftbeuger. Und habe da zufällig die Lösung für gefunden in den letzten Wochen, Monaten mit meinem Coach. Viele Grüße an Laurin hier an der Stelle. Und was soll ich sagen? Also ich bin, glaube ich, heute oder die letzten Tage seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, also es sind mehr als 10, halbwegs beschwerdefrei eigentlich Rad gefahren. Und mir hat heute jemand gesagt, ob ich irgendwas Spezielles mache, weil er schon lange niemanden gesehen hat, der so gerade auf dem Rad sitzt. Und ich meine, Basti ist auf jeden Fall schon ein paar Mal mit mir Rad gefahren. Der wird wahrscheinlich noch wissen, wie ich eigentlich drauf sitze. Und ja, was soll ich sagen? Also macht mega Bock. Deswegen bin ich so aufgekratzt.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Parodie ist auf irgendjemanden, auf mich oder so, weil ich glaube, also ein paar Dinge glaube ich da jetzt gerade gar nicht. Jetzt erstmal, warum dankst du deinem Coach? Wer ist dein Coach? Wer ist Laurin?
Ja, mit dem trainiere ich dreimal die Woche. Schon seit Monaten. Das? Seit über einem Jahr.
Ist das ein AI-Coach, der Laurin heißt?
Nee, der ist ein ganz normaler Coach. Oder?
Ja, kein Radsport-Coach, Paul.
Paul ist ratlos.
Stimmt doch hier nicht.
Ist ratlos.
Ja, ich bin gerade wirklich leicht verwirrt.
Leicht verwirrt. Pass auf, dass ich nicht noch auch anfange, flache Gravel-Rennen zu fahren.
Er hat Angst, dass er in irgendwas reinstolpert hier.
Oh, ja, ich das bin war heute, ja nicht ich bin heute auch ein Stück Gravel gefahren. Ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen gedacht, wärst du vielleicht mal auch Strade Bianca gefahren? Aber ab heute kann ich sagen, nee. Nichts verpasst. Also ist ja wirklich brutal steil, so dieser Anstieg. Das lag mir jetzt nicht so. Also auch mit besserer Form und weniger Gewicht wäre das, glaube ich, kein Spaß gewesen.
Aber du hast jetzt ja quasi gerade richtig Form gemacht. In anderthalb Wochen, also nächste Woche, am 14. ist in Holland ein flaches UCI-Rennen.
Nee.
Kommst du mit? Ich fahre da mit Roger Kluge hin.
Gerade noch im Aufbau.
Herzlich eingeladen.
Ganz am Anfang vom Aufbau, Paul. Es geht jetzt gerade erst los. Ich brauche noch ein bisschen.
Okay.
Gib mir ein Jahr.
Boah, Team
noch nicht mal, Team nicht Besenwagen, mehr ganz. 10 Monate.
Ob das noch kommt? In einem Rennen vor allem.
Ja.
Andi und ich sind ja schon mal rund um Köln gefahren.
Aber ich muss auch sagen, jetzt hier so, ich meine, so bergauf fahren macht mir jetzt nicht so sonderlich viel Spaß. Aber bergab fahren, was ich ja auch nicht regelmäßig mache, ja, also in Köln, so ist relativ flach alles. Und ja, vielleicht bin ich deswegen eher so aufgekratzt von den ganzen Abfahrten, die ich hier fahre.
Hast du schon mal überlegt, einfach Downhiller zu werden und dann immer nur mit dem Lift hochzufahren?
Ja, da, also leider gibt es ja keinen Straßendownhill. Nee, aber auch da, also ich muss sagen, ich nehme da überhaupt kein Risiko. Ne? Also ich bin da mit maximal 60% unterwegs, würde ich sagen. Aber das macht ja trotzdem Bock. Also ich habe jetzt nur einen anderen Körperschwerpunkt, habe ich heute festgestellt, weil eine Abfahrt, die war ein bisschen steiler und irgendwie so im Oberkörper, so das Gewichtsverlagen war auf jeden Fall anders als gewohnt. So. Das Muskelgedächtnis wollte irgendwie anders um die Kurve fahren und dann auf einmal einen anderen Schwerpunkt gehabt. Aber ja, macht mega Bock. Vor allem dachte ich mir heute noch so, wie war das nochmal so mit normalen Bremsen? Weil du kannst ja jetzt, also vor allem jetzt mit einem Finger bremsen, ne? Das ist mein Ding geworden. Aber, also ich kann es immer noch nicht verstehen, wie man das machen kann. Also nur mit sich auf letztendlich dann zwei Finger verlassen, also einer rechts, einer links, aber ist überragend. Ich könnte mir wirklich vorstellen, Downhiller zu werden, Straßendownhiller mit einem Finger bremsen. Kennt ihr noch diese Mountainbike-Handschuhe von früher, die so zwei Finger, hatten und die anderen beiden waren kurz? Das könnte man jetzt nochmal neu entwerfen mit nur einem langen Finger zum Bremsen, weißt du?
Wärst du quasi ein Straßendownhill-Contender?
Ja, genau. nein, bleib vorsichtig.
Da sehe ich dich definitiv als Contender.
In den Abfahrten.
Wir haben jetzt gerade einen Zuhörer verloren. In dem Moment.
Ja, einen. Tut uns leid. Der musste.
Aber der hört jetzt ja nicht mehr zu.
Ja, vielleicht hört er die Folge ja noch zu Ende. Ja. Ah, ja, wollen wir uns mal langsam dem. Also, wir müssen ja schon jetzt nochmal. Wir haben das natürlich nicht an Ort und Stelle am Sonntag getan, aber jetzt schon nochmal über den Giro reden. Ich habe härteste Reaktionen an diesem Sonntag bekommen und ich war in den USA und konnte eigentlich nicht wirklich so richtig verfolgen. Hab nur über WhatsApp dann mitbekommen, wie krass dieser Samstag, nicht Sonntag, Samstag da in Italien war. Und ich habe ja so einen Assistenten quasi. Ich kann jetzt auch mal grüßen.
Wer ist das?
Hallo. Laurenz.
Laurin, ey, wollt ihr
mich eigentlich verarschen?
Gefällt dir der Name nicht oder der Stamm des Namens? Gefällt dir, glaube ich, nicht, oder?
Also das Ding ist ja, ne? Ich bin der CFO bei uns. Das heißt, also bezahlen auf jeden Fall keinen Assistenten für irgendjemanden von euch oder einen Trainer. Das heißt, ich frage mich
jetzt. Der ist ehrenamtlich.
Ja, wer ist das?
Wer ist das? Basti hat einfach einen Bekannten, der ihm da Live-Updates gegeben hat. So
ja, und du hast, ja, und du hast einen Trainer, der so ähnlich heißt.
Ja, gut, aber ich meine, ich kann auch nichts für den Namen von meinem Trainer.
Aha. Also ist Zufall, dass die sich beide ähnlich anhören.
Ja.
Ist Zufall. Ich kenne seinen Trainer nicht.
Und wie heißt dein Assistent?
Laurenz.
Okay.
Der gibt mir halt so, also der schaut definitiv, wenn ich nicht Radrennen schauen kann, bin ich mir sicher, der schaut sie und gibt mir, wenn ich will, auch per Voicemail Live-Ticker alles durch. In Echtzeit. Und das ist mit dieser Etappe passiert und der hat sich auf jeden Fall extrem aufgeregt währenddessen, deswegen wurde mir das so ein bisschen klar, wie diese Etappe gelaufen ist.
Ja, ich glaube, also Simon Yates hatte wirklich kaum jemand als ernsthaften Contender auf der Rechnung, oder?
Kein Contender dachte da, dass Simon Yates
aber,
das Ding gewinnt. Ich weiß nicht, ob Simon Yates das selber noch dachte.
Jetzt wollte ich mir auch gerade sagen, ich glaube nicht, dass Simon Yates dachte, dass das so passiert, wie es passiert ist. Man muss aber auch sagen, dass, also jetzt werden wir mal wieder ernst, ne? Also ich habe auch selten sowas gesehen von einem Führenden einer Rundfahrt am vorletzten Tag, was ich da gesehen habe. Und auch die Inkompetenz des Teams,
also
taktisch gesehen.
Ich habe ein paar Insights hier noch aufgeschnappt am Sonntag in Rom. Und ich glaube, Simon Yates wusste auch lange nicht, wie es steht. Weil was eigentlich alle gesagt haben, dass du da am Colle delle Finestre nicht immer Funkkontakt hast. Also viele wussten die Abstände nicht genau und ich gehe davon aus eigentlich, dass Del Toro und Carapaz auch lange nicht wussten, wie viel Vorsprung Yates schon hatte. Und Yates selber wusste auch erst kurz vorm Ziel, dass er so viel Vorsprung hat. Also ja, man kann sagen, die waren so ein bisschen auf sich allein gestellt und ja, vielleicht das Einzige, was man als Entschuldigung da noch für Del Toro halt anführen kann, ist sein Alter. Ne? Also war wahrscheinlich eh überwältigt von dieser Situation. Ja, und hat einfach, für mich ein bisschen Unreife vielleicht auch da, das Rennen so aus der Hand zu geben. Ne? Weil Carapaz kann man sagen, wenn man will, der hat ja auch nichts zu verlieren in der Situation. Ja, ob der Zweiter oder Dritter wird, da kann er pokern. Aber Del Toro hätte irgendwann reagieren müssen. Und dann zu sagen, ich wollte nicht danach noch von Carapaz attackiert werden, also hätte zumindest immer in Schlagweite mit Yates bleiben müssen. Und man hat es in der Presse dann versucht, noch irgendwie zu rechtfertigen, ne? Aber es gab schon auf jeden Fall einige lange Gesichter in Rom.
Aber man kann ja viel früher anfangen mit der Analyse, weil UAE ja ganz viele Fehler gemacht hat an dem Tag. Du kannst ja Del Toro sagen, dass Unerfahrenheit und sicherlich erste Grand Tour irgendwie als Leader. Aber hinten im Auto sitzen ja erwachsene Menschen, die wahrscheinlich schon mehr als eine Grand Tour irgendwie gemacht haben. Und nehmen wir das mal raus. Es war ja trotzdem irgendwie auch das, was sie mit Van Aert gemacht haben. Das war ja, der Plan war ja eindeutig.
Ja, Moment. Also Moment. Ich glaube, da muss man... Den lasse ich nicht gelten. Ich glaube nicht, dass der Plan war, dass Van Aert es über den Finestre schafft. Das war...
Doch.
Nein.
Die haben den 9 Minuten gegeben oder wie viel?
Auch Van Aert wusste ja nicht genau, wann Yates kommt, sonst hätte er schon ganz oben gewartet. Es war einfach, ne, dass die Gruppe so viel Vorsprung kriegt, dass es Van Aert dann auch noch wirklich über den Berg schafft, bevor er eingeholt wird. Ich glaube, das kannst du so genau nicht planen.
Das ist der Fehler. Das ist doch klar, kannst du es planen. Du kannst die Gruppe kurz halten. Hä? Warum schüttelst du den Kopf?
Ja,
warum sagst du jetzt, dass deine Variante die richtige ist?
Also trotzdem, ich meine, am Ende hat ja auch nicht... So viel war es ja jetzt auch nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass du das da so timen kannst, dass du sagst, bei so einer großen Gruppe, den geben wir jetzt so und so viel oder so und so viel. Also natürlich könntest du die sehr, sehr kurz halten. Aber du musst natürlich auch ein bisschen bedenken, dass du noch Leute fürs Finale brauchst. Und ich glaube, da ist auch schon viel glücklich zusammengelaufen für Wismar Liesebike, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne? Also, dass die das so
wirklich
so getimed haben, dass Van Aert dann dieses letzte Stück dann noch Gas geben kann und so. Das ist natürlich jetzt eine geile Story und hat eine schöne Radsportgeschichte geschrieben.
Andi, bevor du jetzt hier weiter diesen Monolog ausführst.
Ich habe mit vielen Leuten über das Wochenende gesprochen und das war eigentlich einstimmig die Meinung und natürlich kann man das jetzt sehr gut...
Aber wie kann dir ein Einstimmen...
Ich habe jetzt mit keinem von Wismar Liesebike darüber gesprochen, aber mit ein paar anderen Leuten und... Ja, eigentlich, also das so.
Von UAE, aber ich brauchst mit den Leuten von UAE nicht reden.
Nee, ich habe auch mit niemandem von UAE darüber gesprochen. Die waren nicht so gesprächig, die waren sehr traurig alle.
Ja. Aber okay, aber lass dich erstmal kurz ausführen, was ich sagen wollte. Das Ding, dass du als UAE mit so einer starken Mannschaft, normalerweise starken Mannschaft, also irgendwann, wenn Van Aert da vorne ist, du fängst hinten auch mal an zu rechnen und denkst dir, okay, was könnte der Sinn dahinter sein? Der Sinn dahinter, in einer idealen Welt, die dann auch noch so gekommen ist, da gehört viel Glück dazu, gebe ich dir recht, aber das war der Plan. Die haben nicht Van Aert von reingemacht, um die Etappe zu gewinnen. Die hatten irgendeinen Plan, damit der idealerweise in einer perfekten Welt nach dem Finestre da ist. Und das war er.
Ja,
und
ja,
dann,
ja natürlich. Ja, das wäre das perfekte Outcome gewesen. Aber man
genau,
hat aber den irgendwo halt benutzen wollen. Aber dass es jetzt genauso geklappt hat, da ist schon viel auch glücklich gelaufen für die. Und das,
ja, aber
das kannst
lass
du so
kurz
nicht
zu Ende reden, bitte.
Ja.
Lass mir kurz zu Ende reden. Aber dann der Gruppe quasi so viel Zeit zu geben, dass die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass das funktioniert, ist halt schon, finde ich, nicht das Smarteste. Und geht es mir gar nicht darum, was Del Toro gemacht hat, aber ich finde, es ist jetzt bei dem Giro schon sehr offensichtlich geworden, dass UAE nicht in der Lage ist, taktisch Radrennen zu fahren, wenn sie nicht einen Leader haben, der dominierend ist. Also ich finde, die letzte Etappe war prescient. Auch irgendwann hatten sie wieder Funkkontakt. Und was Del Toro in der Abfahrt da gemacht hat und dann auch danach, ist ja noch, das war ja alles irgendwie komplett komisch. Und da kann man auch keine Erklärung liefern und sagen, ja, der wollte nicht, dass er abgehängt wird. Das kann eine Unerfahrenheit von ihm sein, aber irgendjemand im Auto muss ihn ja irgendwann mal sagen, ey, Junge, das wird jetzt hier tight und es gibt auch Betreuer am Streckenrand. Also irgendeine Art von Kommunikation auf irgendeine Art und Weise wird es geben. Das Auto war auch hinter denen. Also zu sagen, dass es gar keine Möglichkeit gab, irgendwas zu kommunizieren, weiß ich nicht, ob man das so gelten lassen kann. Ich finde es offensichtlich geworden, dass das Team nicht in der Lage ist, mit so einer Situation umzugehen, wenn nicht gerade der Leader so extrem stark ist, wie es Pogacar sonst ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass das so ist, ne? Darf man auch nicht vergessen. Taktisch haben die schon oft Fehler gemacht, wenn Pogacar nicht überragend war. Ja? Oder den Fahrer hatten, der überragend war.
Ja, also da gebe ich dir in der Hinsicht recht, dass da taktisch manchmal einige fragwürdige Aktionen dabei sind. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo es darauf ankam, war Del Toro auch sowieso auf sich allein gestellt. Und dann muss man sagen, lag es am Ende doch an dem individuellen Fahrer als jetzt groß an der Teamtaktik. Und wenn du halt nochmal guckst, ne, wie groß die Gruppe war und wie viel Zeit die teilweise verloren haben. Also ich glaube, da hat keiner ausgerechnet, dass Wout van Aert noch bis oben drüber fährt. Aber man hat natürlich, ne, das versucht, ihn da zu haben. Aber der Etappenverlauf hat da schon gut in die Karten gespielt und ich glaube nicht, dass man das vorher so genau planen konnte.
Ja, aber Kielich fährt auch oben mit drüber. Also es ist nicht so, als wenn da jetzt nur irgendwie Bergfahrer und Van Aert drüber gefahren ist, sondern sind halt auch ein paar Leute drüber gefahren, die normalerweise nicht so stark einen Berg hochfahren. Also der Zeitabstand war schon groß. Ich sage nicht, dass das, was du sagst, falsch ist, aber du kannst auch nicht so tun, als wäre das, was ich sage, oder diese Annahme auch kompletter Bullshit ist. Der Plan ist halt zu 100% aufgegangen, den es gegeben haben wird. Und das ist sicherlich Glück, aber man hätte auf jeden Fall auch gegenarbeiten können. Und das wurde nicht in meinen Augen so gemacht, wie es vielleicht man es hätte machen können bei UAE. Das ist eigentlich meine einzige Aussage.
Ich finde es von der anderen Seite aus krass, wie Simon Yates diesen Tag auch geplant haben muss. Dass er auch dann, ich meine, ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es jetzt nur auch in mehreren Podcasts nochmal nachher gesehen. Also IF muss ja wohl voll mit Tempo dann auch nochmal in den
Finestre
oder was das war, reingesprintet sein.
Also sprichwörtlich sind die reingesprintet.
Und da ist ja Yates nicht mitgefahren, oder? Der ist sein Tempo dann von unten reingefahren, ist wieder zu denen hingerollt.
Naja, das war so ein Mix, ne? Also ich würde nicht sagen, dass der abgefallen ist, der hat halt, also der Toro ist ja auch nicht bei jeder Attacke direkt mitgegangen, ne? Der ist ja auch immer wieder hingefahren, als Yates dann auch zurückkam und attackiert hat. Ich glaube, das war von allen Seiten so ein bisschen so eine kontrollierte Angelegenheit. So sah es zumindest von außen aus. Wo dann
also der ist ja dann auch, muss ja richtig krasse Werte dann auch gefahren sein. Also Yates muss auch einen brutal starken Tag gehabt haben, das aber halt auch dann irgendwie so geplant. Ich meine, man muss sich auch mal, oder was ich krass fand, drüber nachzudenken, war, Yates hat einfach komplett nichts Unnötiges gemacht, den kompletten Giro lang.
Der hat keine Etappe gewonnen, Mann.
Der hat immer mal wieder was verloren auch. Wie kalkuliert das dann auch war, so verlieren willst du ja eigentlich nie großartig auf die anderen, aber er hat halt keine dumme Attacke gefahren, keine dumme Attacke gekontert, bis zu diesem fucking letzten Tag, und da hat er dann halt auch wirklich seine komplette Power noch am Start gehabt und das ist ihm halt natürlich dann auch, wie ihr schon sagt, mit Glück hier und da, aber es ist dann halt auch alles zusammengelaufen.
Ja, ne, also ich meine, der kennt den Berg natürlich, du fährst da eine Stunde lang rauf und so wie die da unten reingesprintet sind, war ja eigentlich auch klar, die fahren nicht so bis nach oben, ne. Ich glaube, da hat er schon sehr gut gepaced, hat eben auch eine Menge Erfahrung und hat dann aber auch wiederum davon profitiert, dass sich Carapaz und Del Toro ja teilweise angeguckt haben und Stehversuche gemacht haben. Also die sind ja wirklich gar nicht gefahren. Ne? Also nicht jetzt, um die Leistung von Simon Yates zu schmälern, aber der hat natürlich genau davon profitiert. Ne? Also dieser Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, der passt da, glaube ich, wie die Faust aufs Auge. Ja, einfach super, super gelaufen für ihn. Ne? Also sein Bruder hat auch noch das Ganze kommentiert mit so, he's not a bad bike rider. So, ne? Und ja, natürlich, wenn so wie sich die Situation da ergeben hat, dann noch an dem letzten Tag letztendlich perfekt abgeliefert. Also wie du sagst, ne, der hat auch da dann die Performance bringen können. Ja, es hätte ja auch sein können, dass er gar nicht den Vorsprung rausfahren kann. Aber ja, also herzlichen Glückwunsch kann man da nur sagen, ne? Also das war jetzt nicht unverdient und wie gesagt, es ist ja auch wie sich das dann alles entwickelt hat, ob es geplant war oder nicht, hat den Giro auf jeden Fall gekrönt, würde ich sagen, ne? Also wer hat sich so ein Finale vorher ausgerechnet? Also wie gesagt, für mich war Simon jetzt da kein Contender für den Gesamtsieg. Bei uns im Wattbüro-Tippspiel hatten, glaube ich, weniger als 2% Simon Yates überhaupt getippt, also noch nicht mal irgendwie Top 10 Punkte damit erwartet. Ja, also da kann man nur sagen, das war spannend bis zum Schluss und für uns als Zuschauer auf jeden Fall ein überragender Tag. Also ihr habt es jetzt leider nicht live sehen können, aber das ganze Szenario da. Ja,
ich habe es mir in mehreren Varianten angeschaut.
Danach. Auch die Zuschauer, der Berg, also diese ganzen Diskussionen, die es ja gab, muss man so Gravelberge fahren oder nicht? Also es hat auf jeden Fall...
aber das ist ja auch Bullshit mittlerweile, also ganz ehrlich, dass es die Diskussion überhaupt noch gibt. Das ist halt, am Ende ist die Schotterstraße da hoch als manche Straßen irgendwo, keine Ahnung wo, auch in Frankreich. Von daher ist das, glaube ich, jetzt nicht so tragisch. Was ich aber auch krass finde, ist, dass er an dem Berg ja damals den Giro gegen Chris Froome verloren hat.
Ja.
Mit einer historischen Fahrt von Chris Froome, über die man, glaube ich, auch einfach immer reden wird, weil das so, ja, schon krass war. Und er jetzt ja im Prinzip jetzt nicht so eine krasse Fahrt gemacht hat, aber das Ding ja einfach komplett gedreht hat, unerwarteterweise. Von daher, ja, also so emotional gesehen ist es natürlich, glaube ich, auch so eine Krönung der Karriere, weil es so ein Tiefpunkt war und jetzt so auch so ein, der hat die Vuelta schon mal gewonnen, aber Giro steht schon mal über der Vuelta, so ein Höhepunkt. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der nochmal so einen raushaut. Also, der ist ja so vorher so in die Top 3, ist ja für mich so gefühlt reingespült worden, weißt du? Also so, der war dann da auf einmal.
Gut, die sind schon mit dem gefahren und der war wahrscheinlich auch top vorbereitet irgendwo, ne? Aber niemand hätte halt erwartet, wie du es schon sagst, dass jetzt Simon Yates heutzutage noch ein Top 3 Contender ist.
Ja. Und wenn du überlegst, weil 2018 war das mit Chris Froome, wie lange das
war. Das war auch seine beste Saison. Er war schon vor 2 Jahren, hat er nochmal eigentlich eine ganz gute Saison auch gehabt. Aber ja, es war auf jeden Fall spannend zu sehen, ne, was passiert jetzt, wenn er halt zu Wismar-Liese-Bike geht. Wie verändert das den Fahrer? Ich meine, es gibt ja mehrere Beispiele, wie das Team Fahrer, die vorher vielleicht noch nicht so, also man kann jetzt nicht sagen, er war unterm Radar, aber Christoph Laporte auch. Auf jeden Fall eine Riesenkarriere gemacht bei Wismar-Liese-Bike und das war schon ein interessanter Move, wo man dachte so, okay, wie gehen die jetzt mit dem Fahrer um, was können die da nochmal rausholen, ne? Ist ja jetzt auch schon lange dabei, aber ja, irgendwie hat das Team auf jeden Fall dran geglaubt, ne? Weil ich glaube jetzt, die hatten auf jeden Fall einige von ihren pinken Gimmicks vorher eingepackt. Ich glaube nicht, dass das alles erst am letzten Tag da angekommen ist.
Das glaube ich auch.
Ja, aber auch so Chris Harper, ne, der Etappe dann ja gewinnt über den Col de Finestre, ist ja auch so ein krasser Arbeiter. Irgendwie so der erste größere Profisieg dann auch direkt irgendwie beim Giro. Das ist schon.
Bei so einer Etappe auch mega geil.
Und die waren ja vorher Teamkollegen, also der hat ja viel für Simon jetzt auch letzten Jahre gearbeitet. Bei Jaiko Alula. Von daher, ja, irgendwie war es wieder eine geile Etappe und. Auch so die Tage davor mit dem Sieg von Nico Denz, wo sie gleich nochmal kurz dazu kommen, war schon irgendwie auch alles sehr cool, muss ich sagen.
Ja, du hast ihn schon anmoderiert, lass doch direkt seinen Gruß hier einspielen.
Moin zusammen, Nico Denz nochmal hier. Ja, Giro d'Italia ist jetzt endlich zu Ende. War ein wilder Ritt für uns, wir sind sehr stark gestartet. Die zweite Woche war dann ein bisschen geprägt von Rückschlägen und ja, für uns speziell ganz schwierig, weil wir halt auch viel investiert hatten eben in der Vorbereitung. Ne? Also ich persönlich war auch 2 Monate in der Höhe, 2x3 Wochen auf dem Teide. Und wer schon mal da war, das ist echt wunderschön, aber nach 3 Tagen hat man die Landschaft halt einfach gesehen. Und dann ist halt einfach kein Urlaub mehr, sondern ja, gnadenlose Vorbereitung und das reinste Mönchsleben. Schlafen, essen, Radfahren. Und ja, wenn dann halt so ein Traum platzt, also wir wollten ja den Giro gesamt gewinnen, dann ist es nie einfach. Und da hängt halt so viel mit dran, so viele Leute, so viel Herzblut, so viel Arbeit. Und es ist dann echt nicht einfach, wenn man auf einmal mit null dasteht, halt zu spät im Rennen auch. Und dann war bei uns halt eigentlich ziemlich schnell klar, okay, wir müssen umstellen, wir müssen was anderes probieren. Und ja, als einer von der schwereren Sorte gab es für mich halt nicht so viele, um genau zu sagen, eigentlich eine einzige Option, irgendwas zu versuchen. Das war der Tag 18. Dann hatte ich eigentlich vom Ruhetag an diese eine Etappe im Kopf und auch vom Team das Signal bekommen, dass ich halt da fahren darf und versuchen darf. Dass es halt dann so funktioniert, ist natürlich echt der absolute Wahnsinn. Ja, also ich bin immer noch ein bisschen, ja, suche immer noch ein bisschen die Worte dafür, weil die Chancen, die ich bekommen habe in den letzten 3 Jahren, die lassen sich eigentlich an einer Hand abzählen und dann wir haben 3 Etappensiege beim Giro, 3. Platz bei der Vuelta, 2. Platz Deutsche Meisterschaft. Also ich denke, meine Ausbeute, da kann ich mich absolut nicht beschweren, jetzt, seitdem ich hier im Team bin. Und bin auf jeden Fall mega happy. Und auch mit Giulio Pellizzari für uns halt echt ein riesen Hoffnungsschimmer. Oder ja, dass er da nochmal in die Top Ten da so gnadenlos vorsticht. Also im Ende für uns ein versöhnliches Ergebnis beim Giro, obwohl wir mit anderen Ambitionen angereist sind. Aber ich denke, wir können zufrieden sein, was wir halt als Team auch erreicht haben und wie wir mit der Situation umgegangen sind und uns danach dann verkauft haben. Also halt mit Kampfeswillen und nicht einfach ja die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und unser Schicksal akzeptiert, sondern nee, wir haben halt auch wirklich versucht, das Beste zu geben. Und darauf bin ich schon auch stolz und auch ja, happy, dass ich Teil von dem Team sein kann. Macht's gut, auf Wiedersehen.
Ja, also ich dachte mir auch, so während der Etappe, du hast Nico nicht wahrgenommen, der war da. Dann war irgendwie also jeder Move, wurde durch jeden Move gab dann irgendwie so 3 entscheidende Momente, ne, irgendwie für ihn, so jeweils für die Gruppen, war er dann immer richtig da, aber du hast ihn eigentlich nie wahrgenommen. Immer am Ende der Gruppe so nicht auffällig gewesen, wirklich auch mit das Nötigste gemacht und so. Der hat das schon drauf, ne? Der weiß ganz genau, wann er zu gehen hat. Das ist schon krass. Also dieses Gefühl auch zu haben, wenn du schon sagst, 5-mal hast du irgendwie eine Chance, was zu reißen und dann 5-mal machst du auch was draus und 3 Giro-Etappen, das ist schon viel für jemanden wie ihn, ne?
Ja.
Das sind wirklich wahrscheinlich auch genau die 3 Chancen, die er hatte, die hat er halt auch dann jedes Mal genutzt. Das ist schon krass.
Ja, wie du sagst, ne, schlau gefahren, aber dann halt auch draufgelatscht wie sonst was, ne? Also der hat ja wirklich von vorne da dann Gas gegeben und ja, hat mich richtig gefreut. Also wir hatten ja auch, also ich war natürlich dann auch für Mats an dem Tag, aber als dann Nico da vorne war, ja, hat man einfach nur mit die Daumen gedrückt und dann, dass er das Ding dann so abschießt. Ja, wie gesagt, ein harter Arbeiter kriegt nicht oft seine Chance und dann so eine Quote, muss man sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Also das hat, glaube ich, vielen Spaß gemacht, das zuzugucken. Das
ist absolut auch gute Beschreibung, ne, was da vorher so an Arbeit reingeht und weiß nicht, wie viele Leute das halt auch so auf dem Schirm haben, die Radrennen gucken, wie viel man einfach weg ist, wie viel dieser Beruf bedeutet, jahrelang eigentlich halt fast so gar kein, in Anführungszeichen, normales Leben zu leben, weil einfach so viel Vorbereitung in solche Rennen geht und ja, Nico definitiv einer, dem man das halt wirklich gönnt.
Ja, was da halt auch wirklich krass ist, dass jemand wie er, der sicherlich auch einen guten Vertrag hat, aber halt sehr, sehr wenige Chancen bekommt und immer eher im Schatten steht und dann ja trotzdem die Zeit irgendwie auf dem Vulkan verbringt, um irgendwie besser zu werden. Und, und du dann ja, wie er schon selber sagt, einfach als schwerer Fahrer, sobald natürlich der Leader raus ist, eigentlich auch kaum noch was zu tun hat. Ja, also dann sich so ganz viele Möglichkeiten eigentlich noch ergeben. Klar hatten sie Pellizzari zum Glück, wo man irgendwie noch so ein Ziel hatte innerhalb des Teams, aber das ist dann schon hart, wenn du auch so wie er so ein krasser Familienmensch bist, dann wirklich einfach nie zu Hause zu sein. Das ist schon, das hast du in seinem Interview danach auch gemerkt. Da war er schon sehr emotional, ja.
Ja, lass sie, ich habe noch zwei andere Freunde hier. Kim Hajduk haben wir noch.
Servus zusammen, hier ist der Kim Hajduk vom Team Ineos. Und ja, jetzt so nach 3 Wochen, die letzte Woche hat dann doch nochmal zugeschlagen. also war eine mega coole Erfahrung. Und nachdem ich ja jetzt 2 Welters gemacht habe, der erste Giro war echt mega nice und wir hatten ja auch echt Glück mit dem Wetter. Und ich glaube, wenn es jetzt 3 Wochen irgendwie durchregnet, dann redet man ein bisschen anders darüber. Aber ansonsten echt so meine Favorite Grand Tour bis jetzt. Und hat mir mega getaugt. Auch ich glaube auch so, wenn man halt gut drauf ist und gutes Team dabei hat und guten Leader und alles Mögliche, dann macht es natürlich auch noch einen größeren Unterschied. Aber ja, wie gesagt, der Start in Albanien fühlt sich schon sehr, sehr lange her an und bis zur letzten Woche war auch echt alles eigentlich ganz gut und Egan hat es zwar ein paar Mal halt mit den Stürzen erwischt, aber wir haben es immer probiert und ja, ist sich dann für uns jetzt nicht ganz so ausgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich glaube, wir können es da jetzt nicht irgendwie vorwerfen. Wir haben alles getan, was wir konnten, irgendwelche Anstiege hochgeballert in der Etappe und alles möglich probiert, damit das zu unseren Gunsten ausgehen könnte. Ja, mega happy, richtig cooles Finish in Rom dann auch noch, muss man echt sagen. Der Rundkurs ist echt richtig cool und auch generell über die 3 Wochen beim Giro waren so viele Leute an der Strecke. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis und wenn man da mal hin will zum Zuschauen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das ist echt eine spezielle Atmosphäre, genau. Und ja, das war's und genau, vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Rennen. Bis bald, tschüss.
Egan auch einmal das Fahrrad gegeben.
Ja, der Viper Ineos, der ist auf jeden Fall ganz gut, ne?
Ja. Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt so unzufrieden ist, ne? Ich meine, Egan Bernal ist halt einfach nochmal eine andere Story dahinter nach dem schweren Unfall. War jetzt ja definitiv an manchen Tagen komplett mit den Besten unterwegs, aber so ganz für ganz vorne hat es halt dann doch noch nicht gereicht. 7. jetzt hier am Ende.
Also ich frage mich auch immer, ich
hab noch die Landeswertung gegen Ainer Rubio gewonnen.
Ob Bernal die Tour nicht auch in so einem Vakuum gewonnen hat, ne? Dass er vielleicht ja trotz diesem großen Sieg einfach nicht zu den Top, sagen wir mal, 5 Rundfahrern gehört, sondern dass für ihn jetzt auch einfach, auch Sturz beiseite, einfach super schwer wird, nochmal so ein Podium einzufahren.
Ist hat natürlich eine großartige Karriere trotzdem, ne? Also mit Giro d'Italia auch schon gewonnen, Paris-Nizza GC, Tour de Suisse GC, Tour de France Giro, ist schon crazy guter Fahrer eigentlich, aber ich verstehe komplett, was du meinst.
Ja,
also selbst diese Tour hat er ja gewonnen mit dieser Abbruchetappe, wo es eigentlich noch einen Schlussanstieg gab und einige Leute dahinter auch ein bisschen taktiert haben und ihn theoretisch auch nochmal hätten einholen können an dem letzten Berg. Mhm. Und dann wurde die Etappe wegen so einem Erdrutsch abgebrochen und wurde quasi die Zeit des vorletzten Berges oben genommen. Und das war, glaube ich, dann im Endeffekt auch sein Schlüssel zum Sieg bei dieser Tour de France 2019.
Ja.
Die gewinnt er mit 1:11 vor Teamkollege Geraint Thomas.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt sich wirklich was, da kann man sich, glaube ich, nichts vorwerfen lassen, ne, bei der Mannschaft. Ich glaube, die sind wirklich super gefahren, wie es Kim gesagt hat. Und ja, letztendlich hat, glaube ich, Bernal einfach nicht die Beine, ne, also alle Aktionen, wir haben es in der letzten Folge auch besprochen, haben jetzt nicht wirklich Zeit gut gemacht. Ne? Also im schlimmsten Fall sogar hat man Zeit verloren, aber mir gefällt einfach so der Approach des Teams jetzt wieder so, macht Spaß, denen einfach zuzugucken. Ne? Und du hast halt super Rennfahrer dabei, ich bin noch ein Riesenfan eigentlich von Kim Hajduk, kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren und für mich einfach ein super, super Rennfahrer, der ja hoffentlich auch nochmal irgendwo anders in Erscheinung treten wird in Zukunft und einfach unheimlich schlauer Rennfahrer auch, ne? Also sitzt schön auf dem Fahrrad, schön anzusehen. Ja.
Ja, dann hören wir nochmal Niklas Merkel zu. Der hat da auf jeden Fall eine schwere dritte Woche und ja, auch noch so ein paar andere Sachen. Im Endeffekt halt Picknick auch, hört man da so ein bisschen raus jetzt gleich, jetzt ist Abstiegskampf quasi, ne?
Hallo Männers, jetzt melde ich mich auch nochmal ein letztes Mal zum Giro Close-Up. Für mich persönlich ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Das macht einem nur stärker am Ende, wenn man Raum drumherum kommt. Und ja, Resümee kann ich sagen, dass für unser Team das, glaube ich, ganz erfolgreich war. Ich meine, wir hatten einen Etappensieg mit Kasper, zwei Podiumsplätze, glaube ich, sogar drei. Und viele Top Tens. Und ich glaube, dass ja, wir in den drei Wochen da echt einen Schalter umgelegt haben. Und es jetzt vorwärts geht. Ja, ich habe selten so viel Feuer in der Mannschaft gesehen, wie wir da hatten. Und ich hoffe, dass wir das jetzt mitnehmen können in die weiteren Rennen. Für mich heißt es jetzt erstmal ein bisschen erholen. Wie gesagt, ich bin jetzt zwei bzw. drei Tage daheim und merke, wie der Körper anfängt runterzufahren. Also ich liege eigentlich nur auf der Couch oder im Bett und ja, schlaf von alleine ein. Ja, Richtung Wochenende wird es dann wieder aufs Rad gehen und ich hoffe, sobald der Körper ein bisschen aktiver wird, werde ich auch wieder ein bisschen frischer. Und meine nächsten Ziele stehen, denke ich, ganz klar vor der Haustür. Drei Wochen haben wir dann die deutsche Meisterschaft. Mega schwerer Parcours, aber wie gesagt, Heim-DM und schauen wir mal, was man da machen kann. Ich bin auf jeden Fall motiviert und es wird ein geiles Event und hoffe, dass ich da Radsport Deutschland am Streckenrand oder über das Wochenende begrüßen darf bei mir in der Heimat. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Niki. Ciao, ciao.
Danke, Niki.
Ja, unser Niki habe ich in Rom noch getroffen und hatte, glaube ich, so nicht den besten Start in die Rundfahrt, aber ja, ich glaube, die können mit dem Etappensieg auch ganz zufrieden sein. Und ja, deutsche Meisterschaft auf der Heimrunde ist, glaube ich, eine gute Motivation jetzt, um nach der Erholungsphase wieder einzusteigen. Ne?
Nicht ganz runterzufahren.
Ja.
Ja, es ist ja. Das ist ja so für einen normalen Menschen echt unvorstellbar, diese drei Wochen durchzuziehen, so wenn man das auch so als Fan verfolgt und wie schwer diese letzten Etappen da immer sind und dass es halt auch Fahrer gibt, die nicht am Ende der Rundfahrt noch die Top-Beine haben, ne, die man vorne rumfahren sieht, die haben halt auch, klar leiden die auch, aber es gibt halt Leute,
die leiden nicht so lange.
Die werden nach drei Wochen auch jetzt nicht so viel schlechter oder können halt auch noch richtig fahren und es fühlt sich für die wahrscheinlich auch in Anführungszeichen gut an, aber es fühlt sich halt für manche auch richtig scheiße an wahrscheinlich.
Nee, ich bin echt gespannt, wie DSM für, heißen DSM?
Ja.
Picknick Post NL.
Ey, wir nennen das Team so selten.
DSM.
Das, weil die normalerweise sehr strikt sind mit ihrer Strategie, ne, übers Jahr hinweg. Die haben einen Plan, den verfolgen sie, egal was passiert, also wirklich egal was passiert. Und ob denn jetzt so ein bisschen der Stift kommt, wegen Relegation, ob man dann doch anpassungsfähig ist und Dinge umplant, um halt auf Punktejagd zu gehen, bin ich weiß nicht, ob Andi da mehr weiß, aber bin ich wirklich sehr gespannt, wie da die nächsten Wochen bei denen aussehen.
Ja, ich glaube, ähnlich wie bei allen Teams, die jetzt da unten um den Abstieg bangen müssen, ne, also da würden jetzt wahrscheinlich die ja, Teamaufstellung, Verteilung der Fahrer und das Rennprogramm halt so ausgelegt, dass man möglichst viele Punkte holen kann. Ich glaube, da wird jetzt weniger sich konzentriert auf prestigereiche Rennen, die man vielleicht gewinnen könnte, sondern man muss da jetzt einfach gucken, eher darauf wetten, dass man vielleicht bei hier oder da bei einem kleineren Rennen punkten kann. Und da vielleicht die Top-Mannschaft hinschickt und die größeren Rennen, wo die Chancen eben nicht so gut stehen, vielleicht gar nicht mit so guten Fahrern besetzen kann. Da haben jetzt auf jeden Fall einige Mannschaften, glaube ich, richtig Stress. Also wir haben das Thema ja bisher nicht so ausführlich gesprochen, aber es gibt letztendlich eine Drei-Jahres-Wertung, wo die Punkte der Teams gezählt werden, und nach diesen 3 Jahren werden eben die World Tour Lizenzen an die besten 18 Mannschaften vergeben. Und da hat Astana in diesem Jahr eine spektakuläre Phase oder Aufholjagd hingelegt. Die sind aktuell auf Platz 17, also die waren vor der Saison eigentlich schon abgeschlagen auf dem 21. Platz. Und das Team von Niklas Picknick PostNL ist ja aktuell auf Platz 18. Haben da allerdings auch
ziemlich Cofidis im Nacken. Cofidis auf Platz 19.
Uno X wird auch wieder kommen, ne? Wenn jetzt die werden sich speziell dann eben auf kleinere Rennen konzentrieren. Die werden auch im Herbst wahrscheinlich nochmal stark sein. Haben jetzt vielleicht bei den großen Rundfahrten nicht so viele Chancen auf Punkte, aber das haben die anderen auch nicht wirklich, ne? Und es wird auf jeden Fall spannend. Also, und es ist ja immer die Frage, was passiert danach mit so einer Mannschaft, ne? Also für viele ist das natürlich auch ein großes Risiko, vielleicht einen Sponsor zu verlieren. Also da hängt sehr viel dran. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von diesem System. Ist auch immer wieder ein Diskussionspunkt, von den verschiedenen Stakeholdern letztendlich des Sports, ob das so sinnvoll ist. Ne? Also da können wir, wie gesagt, in einer anderen Folge dann vielleicht nochmal ein bisschen komplexer drauf eingehen. Aber der Druck bei diesen Mannschaften ist spürbar enorm gestiegen, jetzt gerade dieses Jahr. Und je mehr es sich zuspitzt oder je besser andere Mannschaften performen, das ist natürlich dann in der eigenen Mannschaft dann auch spürbar. Ne? Also
nur ganz kurz einen Überblick. Akea ist als World Tour Team noch mit World Tour Lizenz auf Platz 21, also faktisch momentan auf einem Abstiegsplatz, sind aber punktetechnisch theoretisch noch in der Lage, da wieder ranzukommen, ist aber auch schon weit, 19.000, und Picknick PostNL mit 22.000, also ist fast 3.500 Punkte schon mehr, ja, es wird schon schwierig, dafür Israel Premier Tech und Lotto definitiv auf Aufstiegsplätzen als Pro-Conti-Teams, die werden da auch nicht mehr rausfallen. Also Astana als World Tour-Team wieder in die Punkteränge gegangen, und jetzt so Cofidis, Picknick PostNL und Akea, das sind die World Tour-Teams, die gefährdet sind, abzusteigen.
Ja, also ich glaube nicht, dass da Akea ehrlich gesagt noch so einen großen Unterschied wieder gut machen kann. Ne? Die haben jetzt echt auch dieses Jahr noch nicht so viele Punkte geholt. Also nur mal zum Vergleich, ne? Astana ist schon fast bei 10.000 Punkten dieses Jahr und Akea holt gerade mal noch nicht mal 3.5. Akea munkelt man sowieso, dass das Team Ende der Saison schließen wird. Da geht ein Sponsor und aktuell ist noch kein Ersatz gefunden. Also hat sich das Thema vielleicht sowieso erledigt. Und also selbst wenn die weitermachen könnten.
Das sieht in Frankreich schwierig aus, ne? Auch bei Total Energies, wo eigentlich schon relativ sicher gemunkelt wird oder schon sicher ist, dass Total zu Ineos als Sponsor geht. Weiß man auch nicht, wie das dann da abgefangen wird.
Ich glaube, so ist das immer noch so sicher?
Gibt's mehr nicht. Es gibt keine Dementi in der Richtung. Was man so gehört hat, ist, dass es keine Fusion sein wird der Mannschaften, was jetzt auch nicht groß Sinn machen würde, wenn man so die Qualität der Fahrer sich anschaut. Klar, sicherlich hat auch Total Energies vielleicht einen Fahrer, der für eine Mannschaft wie Ineos interessant wäre. Aber genaueres weiß man da nicht. Ich denke mal jetzt so, es ist ja auch noch relativ früh im Jahr.
Ich würde sagen, lang genug gequatscht, machen wir mal die Türen auf. Wir haben noch jemand dabei heute auch.
Ich würde noch eine Sache wollte ich hinzufügen, weil ich jetzt das dann auch noch live vor Ort gesehen habe. Finale in Rom, muss man sagen, ist schon spektakulär, oder? Also ich weiß nicht, wie es in den TV-Bildern rüberkam, aber so
die letzten Jahre auch schon, so mit Szene dem Sieg da, von Cavendish also, da nochmal letztes Jahr.
Das ist auf jeden Fall ein krasseres Ding als die Ankunft in Mailand, würde ich sagen.
Ja, also Rom ist ja eine wunderschöne Stadt. Also ich habe es jetzt nicht geschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass es geil aussieht. Und dann der Papst, ne? Der kam da auch noch rum.
Es ist irgendwie absurd. Es sieht so aus, ob da so ein Radrennen durch den Freiluftmuseum fährt. Ja, also ist schon spektakulär gewesen. Und kann ich jedem empfehlen, war nicht so viel los in der Stadt. Also man kann den Trip, glaube ich, ganz gut machen, wenn man mal sich Rom angucken will, ohne von Touristenmassen erschlagen zu werden, weil alle Straßen gesperrt und so. Ist ein bisschen entspannter.
Wart ihr von Corso auch beim Papst? Habt ihr auch eine Audienz bekommen? Ja.
Nee.
Aber nur Ken.
Als ich mir den Laden mal angeguckt habe, da bin ich danach aus der Kirche ausgetreten.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert.
Ja, auch heute haben wir ja wieder Whoop als Partner dabei. Und da gab es ja jetzt vor kurzem das Update auf das Whoop 5.0 und dazu gleichzeitig auch die drei verschiedenen Mitgliedschaften. In zwei der Mitgliedschaften gibt es eine Funktion, die jetzt zumindest immer auf mein Verhalten, würde ich mal sagen, Auswirkungen hat. Und zwar das Whoop-Alter, das dir im Health-Ban jetzt errechnet wird. Und da habe ich, muss ich ja sagen, nicht so gut abgeschnitten wie ihr. Ihr seid ja beide ungefähr 10 Jahre jünger, zumindest mal, wenn es nach Whoop geht. Und ich habe da nicht so einen großen Unterschied auf jeden Fall bei meinem Alter. Und man kann auch ganz gut sehen, welche Verhaltensweisen letztendlich Auswirkungen auf das Alter haben. Ich mache jetzt auch regelmäßig Sport, aber bei mir fehlt es auf jeden Fall so ein bisschen im Ausdauerbereich. Und das hat mir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Anstoß gegeben, mehr Rad zu fahren. Und ich bin auch sogar kurz davor, mir ein paar Laufschuhe zu holen, um auch wenn ich nicht so viel Zeit habe, auf jeden Fall ein bisschen daran zu arbeiten.
Du hast uns das ja vor ein paar Wochen schon das erste Mal eben so ein bisschen erzählt, glaube ich, aber im Off. Und dann haben wir den Olli getroffen bei unserem Live-Podcast in Berlin, den Whoop-Olli. Und den habe ich schon ganz stolz erzählt, dass das ein life-changing Experience ist für Andreas Stauf jetzt gerade.
Wir hatten einen Call mit Olli, Andi und ich. Und auch Olli war beeindruckt von Paul Vosses Whoop-Alter. Ja.
Ich werde jeden Tag immer jünger und Andi versucht es genauso wie ich zu machen. Und das freut mich natürlich, Andi. So haben wir länger was von
jetzt
dir.
Jetzt mal Spaß beiseite. Aber da sieht man ja trotzdem dann auch, dass eben diese gesunden Lebensgewohnheiten und das Ganze eben sehr stetig zu machen, wie es halt nun mal Leistungsausdauersportler tun, im Radsport vor allem und Leistungshobbysportler wie ich auch, nämlich auf sich zu achten, regelmäßig Ausdauertraining, Krafttraining ist ja auch nicht verkehrt, wo Andi besser ist als wir beide und dann eben auch auf Ernährung zu achten, Schlaf zu achten und so weiter und das dann auch sichtbar eben in solchen Ergebnissen oder Berechnungen vor sich zu haben. Es motiviert und es gibt auch eine Bestätigung dafür, einfach auf sich aufzupassen.
Das hast du wunderbar zusammengefasst.
Ja, für mich auf jeden Fall.
Danke.
Ja, also nicht nur jetzt mit der neuen Funktion, auch generell. Ich kann es wieder immer nur empfehlen, das Ganze mal auszutesten. Das geht mit unserem Code ja einen Monat gratis. Wer sich dazu entscheidet, eine Mitgliedschaft abzuschließen direkt, der kriegt auch ein bisschen Rabatt darauf. Und was spricht dagegen? Ne?
join.woop.com/Besenwagen. Geht rein, Leute. Sulle, im zweiten Versuch, Besenwagen, Türen gehen auf. Wir sind nach Salzburg gefahren. Ich dachte, es geht nach Wien, aber das werden wir jetzt ganz gleich im Detail klären. Und wir laden Valentina Kavala ein. Noch relativ frisch im Radsport, aber schon sehr stabil unterwegs. Ich sag erstmal Hallo, Valentina.
Hallo, danke. Ich freue mich, dass ich mit euch heute plaudern darf.
Hi.
Hallo.
So, jetzt erstmal auf die Location zu sprechen kommen. Es ist nämlich absolutes Österreich-Feeling am Start hinter dir. Österreich, ich früher immer Skiurlaub und im Treppenhaus von der Pension immer genau diese Gemsengeweihe oder was das sind.
Genau, vor allem in Salzkammergut sind die immer am Start. Also egal, ob man eben im Gasthaus sitzt oder in einem Hotel. Ich glaube, die sind fast überall immer dabei. Und mir taugen die auch voll, also ich habe die voll gern. Deshalb gibt es da auch ganz schön viele bei mir daheim.
Heimatfeeling freigeschaltet. Du hast schon gesagt, du bist in Wien geboren und jetzt kommen wir mal gleich zur Sache hier. Wenn man deinen Wikipedia-Eintrag aufmacht, ist der erste Satz Tochter des Historikers Georg Kavala. Und wenn man da draufklickt, dann sieht es nach großer Familiengeschichte auf jeden Fall aus. Und du hast jetzt schon gesagt, du wohnst jetzt da, wo deine Großeltern oder Urgroßeltern schon gewohnt haben. Klär uns auf.
Also mein Papa genau ist Historiker und Lehrer in einem Gymnasium, Englisch und Geschichte. Und schreibt viele Kantbücher und hat einen ziemlich großen Wikipedia-Eintrag. Deshalb glaube ich, ist das so, dass das direkt in einem ersten Satz gleich auftaucht. Ja, und Kavala ist natürlich auch nicht österreichisch, ist italienisch. Mhm. Und da haben wir Ururfahren in Triest, aber nicht wirklich nahe Verwandte sozusagen, mit denen ich Kontakt habe. Und ja, ich bin in Wien geboren, wie meine Geschwister, meine Familie, Großeltern auch. Aber wir haben das Glück, dass unsere Großeltern am Wolfgangsee vor 70 Jahren sein Sumpfgebiet aufstocken haben lassen und sich ein Ferienhaus dort gebaut haben. Ja, und die sind dann dorthin gezogen und wir hatten immer das Glück, dass wir als Kinder die ganzen Ferien hier verbracht haben. Also Sommerferien, Winterferien, lange Wochenenden. Da hatten wir eben das Glück, dass wir uns in den Bergen auf den Skien oder am Rad oder im Wasser austoben konnten. Und ja, ich habe hier auch im Sommer zum Rudern angefangen. Also ich habe nicht in Wien zu rudern angefangen, wo ich in die Schule gegangen bin, sondern in den Ferien am Wolfgangsee in St. Gilgen. Da gab es nämlich einen neuen Ruderclub. Und ja, da haben meine Geschwister und ich dann den Rudersport entdeckt durch unsere Eltern, die das auch ausprobieren wollten. Und ja, dann habe ich hier zu rudern angefangen. Und während der Schulzeit in Wien wollte ich dann auch unbedingt rudern gehen. Und da habe ich dann in Wien einen Ruderclub gesucht und habe da dann mit dem Rudern angefangen. Ja, so ist die Ruder.
Bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, ordne ich dich nochmal ganz kurz für die Besenwagenhörerschaft ein. Haben wir ja jetzt gar nicht gesagt, du bist mir während der Frauentour de France letztes Jahr zum Begriff geworden. Du fährst bei Akea, über die haben wir gerade schon geredet, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Und bist jetzt in der zweiten Saison erst im Profi-Radsport unterwegs. Da war schon einiges geschafft, nämlich ein sehr erfolgreiches erstes Profi-Jahr 2024. Wirst siebte auf der, ich glaube, Abschlussetappe.
Genau, ja.
Wo Demi Vollering spannend die Gesamtwertung nicht mehr zurückholen kann gegen Kasia Nevadoma, Bergankunft. Du wirst siebte da, was schon echt krasses Ergebnis ist. Auch noch andere Ergebnisse letztes Jahr eingefahren. Zweite im GC auf der Tour Feminin. Der Pyrenäen, dort auch auf einer Etappe Zweite gewesen, auch dieses Jahr schon in Erscheinung getreten, bei der Frauenvuelta auf einer Bergankunft Elfte geworden, jetzt bei der Burgos-Rundfahrt Achte im Gesamtklassement, Siebte auf der Bergankunft. Keine Frage, du bist auf jeden Fall Bergfahrerin, aber du hast es eben schon angesprochen und Andi hat auf jeden Fall Fragen. Du kommst nicht vom Radfahren, sondern vom Rudern.
Genau, ja.
Ja.
Also ich hatte einen ziemlichen Quereinstieg.
Ich hätte jetzt erstmal direkt nachhaken wollen, ob du denn auf diesem See an dem Ferienhaus deiner Großeltern das Rudern angefangen hast, aber hast du schon beantwortet. Und ja, also ich habe mich jetzt im Vorfeld natürlich auch ein bisschen informiert und habe mich gefragt, also ich hätte jetzt nicht unbedingt als Ruderin eingeordnet, sagen wir mal so. Mein Bruder. Ruderer oder Ruderinnen.
Jason Osborne sah anders aus.
Ja, das höre ich leider viel zu oft. Aber es stimmt auch, ich schaue nicht nach Ruderin aus. Das war schon immer so.
Aber ich habe auch keine Ahnung vom Rudern, muss ich sagen.
Nein, aber es stimmt schon. Also ich habe mich in meiner Ruderzeit nie beim Krafttraining mit meinen Kameradinnen messen wollen, weil ich da immer unterm Durchschnitt war. Dafür waren meine Ausdauerwerte immer über dem Durchschnitt. Und meine Rudertechnik war recht sehr gut, deshalb konnte ich mir da viel retten. Aber so von meinem Körpertypus her hatte ich beim Rudern eigentlich immer, auch wenn ich Leichtgewicht war, also da wir hatten wir durften jetzt nicht schwerer sein als dieses 57 Kilogramm Durchschnittsgewicht, die ich nie geknackt habe, weil ich immer zu leicht war. Ja, aber ich hatte nie wirklich den Körperbau fürs Rudern. aber ich habe es trotzdem recht gut gemeistert mit guter Rudertechnik, dass ich erfolgreich sein konnte. Aber die puren Austauschsportarten haben immer mehr Spaß gemacht auch. Also das Rudern war cool, weil es eben technisch extrem anspruchsvoll ist und einfach eine unfassbar coole Bewegung. Aber die Kraftkomponente war für mich immer ein bisschen ein Hindernis. Letzten Endes war das auch dann so ein Faktor, wieso ich dann Sportart gewechselt habe, weil ich dann doch jung war und meine Karriere früh beendet habe, weil ich einfach gemerkt habe, abgesehen davon, dass Leichtgewichtsruder nicht mehr olympisch ist, dass ich da irgendwie einen Punkt hatte, wo ich angestanden bin, und wir hatten immer Ruderergometer-Tests und Radergometer-Tests, und letzten Endes waren die Radergometer-Tests immer besser als die Ruderergometer-Tests. Ja.
Aber ich bin nicht ganz schlau geworden. Du hast es zu dieser Tokio-Olympiade geschafft. Mhm. Also du warst da am Start. Also ich habe gelesen, 14. seid ihr geworden, genau, mit dem Leichtgewichtszweier da. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, dann so im Ende, also ganz grob gesagt, derselbe Karriereweg wie Jason Osborne, den wir hier natürlich auch schon hatten, der ja auch in Tokio noch im Leichtgewichtszweier
war. Ja, nur dass er extrem erfolgreich war.
Ja, ja, ich glaube, er hat eine Medaille geholt, oder?
Genau, ja. Der hat viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, also der hat extrem viele Medaillen mit nach Hause gebracht. Und ich war immer so, es war cool, dass wir es nach Tokio geschafft haben, oder dass ich es nach Tokio geschafft habe. Ja. Aber letzten Endes mit der Weltspitze konnte ich nie richtig mitfahren.
Und diese Disziplin wurde dann damals in Tokio zum letzten Mal olympisch ausgetragen und ist jetzt, glaube ich, dann eben in den nächsten Olympischen Spielen nicht mehr
vertreten. Ja, also ne? Es war, wer vor der Tokio-Olympiade, hat das Olympische Komitee beschlossen, dass das Tokio das letzte Mal ist, dass die Leichtgewichte an den Start gehen können. Aber letzten Endes, dadurch, dass durch die Pandemie die Spiele ein Jahr verschoben wurden, haben sie dann, ich glaube, ein Jahr nach Tokio entschieden, dass es in Paris schon noch eine Leichtgewichtsbootklasse gibt. Aber das war dann wirklich die letzte Olympiade für die Leichtgewichte, ja.
Und hast du dann direkt nach Olympia den Umstieg aufs Rad gemacht, Vollzeit? Weil wenn ich jetzt bei dir bei Pro Cycling Stats reinschaue, dann steht da drin, der 31.03.2024 hast du erst deinen Vertrag bei Akea B&B Hotels unterschrieben.
Genau.
Und es sind auch keine Rennen vorher gelistet.
Genau, ich bin gar keine Rennen davor gefahren. Ja. Und es war so, dass ich nach den Olympischen Spielen 2021 bin ich noch eine Saison gerudert, 2022, auch im Leichtgewichtsdoppelzweier. Und das war für mich so die letzte volle Saison. Also da wollte ich nochmal probieren und schauen, ob ich mich verbessern kann und ob was weitergeht. Aber da hat mir das Training am Rad so viel mehr Spaß gemacht, dass ich schon gemerkt habe, okay, es irgendwie spüre ich das Feuer nicht mehr so. Es wird, glaube ich, Zeit, mal was Neues zu wagen. Aber ich habe mich nicht so ganz getraut, schon einen Wechsel wirklich anzugehen, weil in Österreich ist der Frauenradsport ziemlich, ja, es gibt ein paar Clubteams, aber so Conti-Teams gibt es gar keine, und Bergrennen gibt es auch nicht wirklich. Und deshalb ist mir die Umstellung, also ich habe lange gezögert, sage ich mal so. Und dann im Wintertrainingslager 2024, also im Jänner, Februar, hatte ich eine Sehnenscheidenentzündung. Also das war 2024. Nein, Entschuldigung, ich habe was verwechselt. Das war 2023. Und da konnte ich dann nicht rudern und bin nur noch Rennrad gefahren. Und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das Rudern vermisse ich gar nicht mehr. Das ist für mich so das Zeichen, ich bleibe jetzt beim Rennradfahren und ich probiere jetzt alles, was ich kann, dass ich irgendwie in ein Team reinkomme oder irgendwie einfach nur Rennen fahren kann. Also ich wollte einfach nur Rennen fahren und Rennrad fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ich höre auf im Rudern und ich probiere das einfach. Und dann bin ich 2023, ich habe in Italien, das ist auch eine lustige Geschichte, ich bin in Italien bei meinem Freund mein erstes Rennradrennen gefahren, aber ohne Startnummer, einfach nur mit Masters. Da gibt es ja in Italien jedes Wochenende so ein Rennen, wo man einfach mitfahren kann, aber da waren keine Frauen dabei. Aber das war dann so, wo ich mir dachte, okay, ich will jetzt mal Peloton Luft schnuppern. Und dann bin ich mitgefahren. Und da wurde ich dann irgendwie, das war so eine kurze 1-Kilometer-Rampe zum Ziel. Und da wurde ich dann irgendwie Neunte. Und ich dachte mir so, hä, das hat sau Spaß gemacht. Und das war jetzt auch gar nicht so nervös und hektisch, wie ich mir dachte, dass es ist in einem Peloton. Also vielleicht kann ich das eh wirklich. Und da ist dann irgendwie durch Zufall ein Manager gewesen, ein UCI-Agent. Und der hat mich dann gesehen. Und dann habe ich mit dem einen Kontakt geknüpft. Und durch den habe ich dann die Chance gehabt, sozusagen irgendwie mit Teams Kontakt aufzunehmen. Und der hat dann 2023 andauernd mit Leistungstests und ja, den ganzen Werten, die ich fahren konnte, ist er zu den Teams hin und hat gefragt, ja, die kommt vom Rudern, wollt ihr die nicht mal anschauen? Ja, und dann hat er, glaube ich, bei jedem Team gefragt, also wirklich hat alle abgeklappert. Und dann hat jedes Team gesagt, nein, weil keine Erfahrung, eh logisch. Die hat zwar gute Werte, aber Peloton fahren kann sie fix nicht. Und bergab fahren erst recht nicht. Und ja, dann habe ich einfach weiter trainiert. Und dann habe ich eine Einladung bekommen von DSM, weil die haben so ein Talent-Scouting gemacht. Dann bin ich zu diesem Talent-Scout geflogen. Dann gab es da auch einen Test, 20 Minuten Bergfahren. Hatte ich die beste Werte, super cool. Und dann haben sie mir gesagt, okay, am Abend, da gibt es so ein Gruppenfahren. Das soll ich mal mitmachen, weil da wollen sie sehen, wie meine Skills sind. Hat sich herausgestellt, dass das Gruppenfahren einfach wie heißen diese Circuit, Crit Race, genau, so ein Crit Race. Bin ich bei diesem Crit Race mitgefahren. Da waren auch nur Männer dabei, war voll chaotisch natürlich. Was ist passiert? Ich bin komplett auf die Schnauze gefallen, musste genäht werden. Und dann bin ich zurück nach Österreich. Okay, das hat jetzt auch nicht geklappt. Also letzten Endes, dann ist 2023 vergangen, das Jahr, und ich hatte noch immer kein Team und habe die Saison auch verpasst, weil ich dann den ganzen Sommer durch das genähte Knie erst recht auch in Österreich keine Rennen fahren konnte. Und dann, ja, dann wusste ich nicht ganz, wie ich weitermachen soll. Und dann das letzte Team war dann Arkea. Und die haben dann gesagt, okay, wir wollen sie vielleicht mal am Rad sehen. Also vielleicht soll sie mal zum Trainingslager kommen im Februar in Kalpe. Dann habe ich leider Covid erwischt im Februar und konnte nicht zum Trainingslager fahren. Dann war das ziemlich kacke. Habe das Trainingslager verpasst. Und dann hat das Team erst recht gesagt, okay, jetzt können wir sie nicht am Rad sehen, also schaut nicht so gut aus. Und dann bin ich nach Italien wieder, weil da gab es das Mendelspeck-Team. Und dann durfte ich bei denen mitfahren und die haben mir dann noch gesagt, okay, wir nehmen dich jetzt und du kannst mit uns Rennen fahren. Und dann habe ich auf Training Peaks, hat Arkea schon all meine Werte gehabt, meine Training Peaks starten. Und direkt bevor ich mit Mendelspeck unterschrieben habe, an dem Tag, hat mir auf einmal Arkea geschrieben, ja, wir haben gesehen, du bist wieder neue Bestleistungen gefahren und trainierst richtig viel. Du hast zwar das Trainingslager verpasst, aber du solltest jetzt nach Frankreich kommen. Dann habe ich bei Mendelspeck nicht unterschrieben. Ich meine, es war nur ein kleines Team, aber ich hätte mich trotzdem verpflichtet für das Jahr. Und dann bin ich nach Frankreich geflogen. Und dann war ich in der ersten Märzwoche in Frankreich. Und dann bin ich zwei Trainings nur mit dem Manager gefahren und mit dem Sports Director. Bin einen Test gefahren. Und am Rad nach den ersten 5 Kilometern haben sie gesagt, okay, ich glaube, wir unterschreiben gleich einen Vertrag, weil du fährst gar nicht so schlecht. Und im Nassen die Kurve nimmst du auch ganz gut. Und dann habe ich mit der Kia unterschrieben. Also lange Geschichte, aber ja.
Ja, aber da kurze Frage. Hast du dich selber sicher auf dem Rad gefühlt? Also hast du, unabhängig von dem, was andere gesagt haben und dem Sturz, da hast du gedacht, du kannst gut Rad fahren?
Ja, schon. Also ich meine, ich war nie so komplett selbstsicher, also in allen Bereichen nicht, also im normalen Leben nicht und am Rad oder am Sport generell habe ich das nicht immer so voll ausgelebt, aber ich habe mich am Rad immer wohl gefühlt und ich habe das und hatte auch nie Angst irgendwie in der Gruppe oder in Kurven oder bei den Abfahrten. Deshalb dachte ich mir schon, ich fahre nicht so schlecht, also es sollte schon reichen, aber ja.
Das ist nochmal eine geile Story.
Ja, aber das ist irgendwie
schwierig zu beschreiben, aber ja.
Ja, nee, ey, vor allem auch, wenn man dann sieht, dass du dann ja in dem Jahr auch schon zur Tour gefahren bist, ne? Was ja auch in einem französischen Team. Stimmt. Und du bist ja auch Zweite bei einer französischen Rundfahrt, ist das, glaube ich. Und vor allem dann auch Siebte auf der letzten Etappe. Ich glaube, die Etappe haben auch viele geschaut, können sich auch viele wahrscheinlich daran erinnern, weil die auch spektakulär war bei den Frauen. Und da Siebte ist halt auf jeden Fall auch ein Zeichen von Talent, weil nach einer Woche auf der schwersten Etappe dann noch vorne reinzufahren, das macht man auch nicht so einfach, nachdem man erst zu dem Zeitpunkt 4 Monate warst du dann Profi oder 3 Monate?
Ja, also, genau sowas, ja. Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr, also ich hatte halt immer die gute Ausdauer und kann halt deshalb, kann ich halt, habe ich auch harte Rennen sehr gern. Aber letztes Jahr vor allem war das noch ganz extrem. Also ich meine, Bergabfahren, ich bin nie die Stärkste, ich werde wahrscheinlich nie die Stärkste im Bergabfahren sein. Aber letztes Jahr habe ich mir dann noch extrem schwer gefahren, vor allem im Rennen um den Pulk oder auch alleine oder schnellen Abfahrerinnen nachzukommen, da habe ich noch immer Probleme. Also da habe ich letztes Jahr auch voll gestruggelt. Also ich glaube auch bei der Pyrenäen-Rundfahrt, wo ich Zweite wurde, bin ich immer hinten im Peloton gefahren und so Energie sparen habe ich letztes Jahr kein einziges Mal gemacht. Also ich bin immer komplett im Wind gefahren oder wenn es hektisch wurde oder so, bin ich irgendwie auf die Seite, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin sicherer oder ich weiß auch nicht. Also da weiß ich, ob das Talent ist, aber ich glaube, das ist einfach die Ausdauer, die ich vom Rudern mitgenommen habe oder die Rennhärte, sage ich mal.
Ja, aber es läuft gut. Also ja. Ist wirklich eine krasse Geschichte. Also ja. Dafür, dass du jetzt wirklich irgendwie erst ein Jahr fährst, so weit vorne reinfahren zu können, die Kraft scheint da zu sein und die Rennübersicht, die wird schon jetzt so kommen, ja, mit voll. Der Zeit. Und das, ja. wie fühlt sich's an? Weil ich fand die Frage von Paul jetzt auch eigentlich wirklich gut, wie du dich da selber eingeschätzt hast und ob du halt, weil das ist, glaube ich, super wichtig, dass du erstmal selber Vertrauen, ja, auch in dich selbst hast. Und das hat sich ja dann bewahrheitet. Und wie nimmst du denn jetzt über das eine Jahr so die Entwicklung schon wahr?
Also was ich generell voll cool finde, ist einfach, dass es beim Radfahren so viel gibt, an dem man arbeiten kann und das man verbessern kann. Also von der Ernährung während dem Rennen bis zur Positionierung, bis zum Pacing auf dem Anstieg, bis zum Lückenschließen. Also da gibt es wirklich so, so viel und das macht das alles einfach so interessant und auch so, so cool für mich. Weil beim Rudern war das ja recht simpel. Es war einfach 2000 Meter all out. Jeder hat seine eigene Bahn. Renntakte gibt es sowieso nicht, weil du musst dich einfach killen und der Härteste und der Schnellste gewinnt, so auf die Art. Und beim Radfahren spielen da so viele Faktoren mit und das macht es so faszinierend und auch so, so spannend. Und vor allem für mich ist es so, ich habe einfach noch so viele Sachen, die ich lernen kann und verbessern kann. Und das macht es erst recht so aufregend für mich. Also das ist das Coole auch an der ganzen Sache, weil ich weiß, dass ich immer noch viele Baustellen habe, aber auch extrem viele Reize und das macht es super cool für mich. Und ich merke auch jetzt so verglichen zu letztem Jahr, dass ich einfach mich im Peloton ein bisschen sicherer fühle. Also ich weiß schon ein bisschen mehr, wann ich wo sein muss, wann ich wo vielleicht mal nach vorne fahren muss, wann ich wo eher lieber in der ersten, zweiten Reihe fahre und wann ich auf jeden Fall nicht hinten sein darf. Und da gibt es einfach urviel, das ist einfach, was ich verbessern kann. Aber ich habe auch jetzt zum Beispiel gemerkt in der Rundfahrt in Burgos, dass ich da von der Vuelta, da war es richtig hart. Also mit Echelons, das packe ich überhaupt noch nicht. Da brauche ich noch ein paar Erfahrungen. Aber da habe ich richtig gemerkt, dass von diesen 7 Tagen von der Vuelta zu Burgos, dass ich beim ersten Rennen in Burgos mich einfach viel besser gefühlt habe. Einfach weil ich genau wusste, wie es sich im Peloton anfühlt. Und ich bin letztes Jahr insgesamt 25 Rennen gefahren. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder ein Rennen fahre und den Pulk fahre, ist es noch immer so, oh, fuck, ah ja, wie mache ich das nochmal so? Wie finde ich meine Position und wann kämpfe ich und wie kämpfe ich? Und da habe ich jetzt einfach gemerkt, dass ich schon weiß, okay, ich habe meinen Fuß im Peloton und ich habe meinen Platz und da kann mich niemand rausboxen und da bleibe ich einfach. Und das war für mich so voll der Aha-Moment, so ich verdiene meinen Platz und ich darf da sein und wenn jemand anderer in der zweiten Reihe fahren soll, dann muss er mich mal komplett wegschubsen. So. Und das ist irgendwie, ja, da merke ich einfach, jedes Rennen bringt mich einfach ein Stück weiter. So.
Echt, echt verrückt. Ja. Bin echt beeindruckt von dieser Geschichte.
Ja, vor allem, was ich interessant finde, dass man merkt, wir hatten jetzt letztens auch gerade die Lynn bei uns im Podcast, Lynn Teutenberg, und die sich auch so gerne reinnerdet in den Sport. Ne? Also die verschiedenen Facetten mit Taktik auch gerade so. Und man hört es auf jeden Fall relativ selten, dass du so die ganzen Aspekte des Sports so cool findest. Mhm. Bei vielen ist ja mittlerweile so ein Overload, weil es ja wirklich unglaublich komplex geworden ist. Also gerade wenn man in den Sport reinkommt, bei Ernährung angefangen, über Taktik, Positionierung, all diese Dinge, die man lernen muss. Aber du scheinst genau daran Spaß zu haben.
Ja, definitiv, ja.
Ja, also diese Fehler zu machen, die macht man natürlich nicht freiwillig, aber die muss man auch machen, um irgendwie dazuzulernen.
Definitiv, ja.
Ja. Wie ist so das Feedback innerhalb des Teams auf dich? Also
genau,
wie haben
das wollte ich auch fragen.
Wie haben die anderen Fahrerinnen reagiert, dass du so reinkommst? Auch, also ich finde das mit der Tour so früh auch immer noch krass, um ehrlich zu sein. Wie wurdest du da so aufgenommen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Gott sei Dank verstehen meine Teammates jetzt nicht Deutsch, aber ich muss ehrlich sagen, das war richtig hart. Also ich bin ja wirklich komplett mitten in der Saison aus dem Nichts beim Team dazugestoßen. Und wir sind halt doch ein Kontinentalteam, also jetzt ein Pro-Team. Aber es gibt schon viele Fahrerinnen, die Probleme hatten, einen längeren Vertrag zu bekommen oder überhaupt bei coolen Rennen mitzufahren. Und ich bin dann auf einmal bin ich aufgetaucht und schnell haben die anderen ein bisschen gemerkt, dass ich schon recht stark bin, vor allem bei den Anstiegen. Und das kam irgendwie echt nicht gut an. Also und viele haben mir dann auch direkt ihre Meinung gesagt, vor allem als ich dann direkt für 3 Jahre mehr unterschrieben habe. Das war, glaube ich, im Mai.
Warte mal, ganz kurz. Die haben dich im Mai dann schon frühzeitig verlängert?
Ja, genau. Nach Itzulia habe ich dann für bis 27 unterschrieben. Und dann hat es so begonnen, dass ich richtig Hate von vielen, vielen bekommen habe, weil die halt keine Vertragsverlängerung bekommen haben. Und die haben mir dann wirklich auch direkt gesagt, dass sie das überhaupt nicht verstehen und dass ich ein Risiko bin, weil ich keine Erfahrung habe. Also ich habe mir schon ein paar Sachen anhören müssen. Das war nicht so leicht, aber es gibt auch zwei, die das nicht gesagt haben, aber die meisten haben das eher nicht so gut aufgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, als ich für die Tour nominiert wurde, und wir sind da doch 14 Fahrerinnen und wenn nur 7 hinfahren und ich darf hinfahren, die noch nicht mal 10 Rennen gefahren ist, das kam dann nicht so gut an, aber ja, es ist schwierig, das so...
Mach dir nichts draus, im Radsport beantwortet man solche Fragen oder solche Sachen ja bekanntlich immer auf der Straße. Und ich glaube, das hast du danach mehr als deutlich bewiesen, ja.
Und das hast du direkt getan.
Ja, genau.
Aber trotzdem, da hat die Frage, wie bist du damit umgegangen? Aber ich finde das schon, weil selten sagt es ja jemand so offen, jetzt gerade wie du, dass es dann halt einfach wirklich so Konfrontationen gab und wie, ja.
Also ich muss sagen, ich glaube, Mädels sind da ein bisschen extremer als Burschen. Also Burschen würden sowas nie machen, glaube ich. Aber bei Mädels ist es oft Neid, der dann ein bisschen eskaliert. Und dann gibt es schnell so unnötige, ich will nicht mal sagen Zickereien oder sowas. Aber das gehört einfach dazu und das kenne ich auch schon. Und das war beim Rudern ja nicht wirklich so. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie damit abgefunden und das klingt vielleicht blöd, aber mir war es irgendwie furzegal, weil ich dachte mir so, ich habe so lange davon geträumt, bei einem Team mitzufahren und wenn jetzt irgendwelche Mädels sauer auf mich sind, weil ich jetzt bei IKEA mitfahre und sie vielleicht keinen Vertrag nächstes Jahr haben, ist mir das irgendwie wurscht, weil ich will es einfach genießen, dass ich jetzt endlich Rennen fahren kann und dass ich ein Team habe und meine Chancen bekomme und deshalb habe ich das dann einfach ignoriert. Ich meine, ich bin halt dann bei manchen Rennen, ich habe halt dann nicht so den Support gehabt, dass ich jetzt irgendjemanden habe, der mich irgendwie beim Anstieg davor nach vorne bringt oder so. Aber das war mir auch wurscht, weil ich kämpfe eh gern. Deshalb und habe das ein bisschen als Einzelkampf dann auch gesehen. Und wie gesagt,
Das muss sich doch jetzt so langsam auch ändern, oder? Also die werden doch jetzt langsam auch verstanden haben.
Ja, das hat sich auch geändert, genau, ja. Also jetzt ist es auch um einiges entspannter. Also das Jahr ist jetzt ziemlich cool, weil jedes Mädel mich jetzt auch sehr, sehr akzeptiert und auch extrem willig ist, mir zu helfen. Mhm. Und das ist mega cool jetzt. Also das genieße ich jetzt schon. Also es gibt viele, vor allem die Sprinterinnen sind da mega, mega eine große Hilfe, weil die so gut in der Positionierung sind und die versuchen auch immer, mich wirklich in die beste Position zu bringen, wenn sie es schaffen, bis zum ersten Anstieg zumindest. Und das ist schon das extrem wertvoll und das schätze ich jetzt auch voll.
Ja, aber das ist auch mal schön, es nicht zu hören, aber auch interessant mal zu hören, so diese Seite, weil das hört man echt relativ.
Ja, aber so ganz ehrlich, davon geht man ja aus bei so einer Geschichte, oder? Also klar, wäre es schön, wenn es anders ist, wenn man da mit offenen Armen aufgenommen wird, aber so, wenn man den Sport kennt und wie hart es halt auch ist für jede von den Mädels, dann versteht man ja auch so diese Herangehensweise. Aber wie Andi schon sagt, du hast es einfach drauf und das wird auch jedem relativ schnell dann bewusst so. Das ist ja einfach nicht von der Hand zu weisen.
Ja, aber es ist ja trotzdem auch ein interessanter Einblick in der Hinsicht, dass es einfach am Ende auch ein Profibereich ist. Ne? Also es geht ja da wirklich um die Plätze. Es ist jetzt, da ist jetzt niemand mehr nur noch zum Spaß da. Und was halt oft vergessen wird, ist, dass Profisport generell halt auch echt ein hartes Geschäft ist. Ne? Da werden da wird schnell aussortiert, da werden schnell Karrieren auch mal zu Ende gehen. Das gehört leider auch dazu. Ne? Es ist immer nicht,
dazu,
nicht
ja.
immer so dieses Glamouröse, was man so im Fernsehen sieht, sondern es ist irgendwo ein Business und letztendlich ja aber gut ausgegangen, würde ich sagen. Ne? Also, dass man da jetzt nicht irgendwie noch große Feindschaften aufbaut, sondern dass dann auch irgendwie sich weiterentwickelt hat und vor allem du ja auch mit Erfolgen dann bewiesen hast, dass du dir den Platz da auch verdient hast. Ne? Weil das, am Ende ist es ja dann so, es geht um Leistung, nicht um irgendwie wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern wie gesagt, mit den Beinen beantwortet das Thema und
voll. ja.
den Vertrag verdient, würde ich sagen.
Ja, was können wir jetzt noch weiter von dir erwarten? Wie sind deine eigenen Zukunftsausblicke so? Also ich denke ja mal, bei der Tour de France dieses Jahr wird es wieder rund gehen mit dir. Wie ist jetzt die Vorbereitung dahin? Was hast du vor?
Also ich hoffe, also es ist noch nicht zu 100% fix, dass unser Team im Juli noch ein Höhentrainingslager macht, weil unser Team hat ein bisschen Probleme mit finanzielle Probleme, das hat man von den Medien mitbekommen. Und deshalb konnten wir heuer leider noch gar kein Trainingslager machen. Aber vor der Tour ist es extrem wichtig. Und wenn es mein Team ist, nicht organisiert, dann werde ich es mir selber organisieren, weil es ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und das ist auch und das Saison-Highlight. Und dann im Herbst die WM und die EM. Und langfristig die Tour ist definitiv ganz, ganz großes Ziel, da ganz, ganz vorne mitzufahren.
Aber dann höre ich ja schon mal raus, auf jeden Fall, Tour de France, GC, das ist so
schon,
das ist so die Traumvorstellung.
Definitiv,
ne? Und, klar, kann man auf jeden Fall, kann man ja nachvollziehen bei dem Werdegang bis jetzt. Es ist ja immer noch schwer vorstellbar, wie viel Potenzial da jetzt noch in dir steckt, aber wenn es so schnell eben schon so gut ist, dann kann man von nichts anderem ausgehen, als dass das noch ein bisschen besser wird. Ich bin gespannt, wann du da zum ersten Mal irgendwo ganz oben auf dem Treppchen stehst.
Hoffentlich bald, ja. Rennen habe ich noch immer keins gewonnen, deshalb wird es Zeit. Ich bin nicht so geduldig. Ja,
manche warten da. Manche
ganz schön lange, ich weiß. Ja, ich warte manche lieber nicht zu lange.
Ja, hast du denn so, hast du Trainingsgefährten? Trainierst du mit
Ich trainiere tatsächlich
mit Männern viel. Hast du noch weibliche Trainingspartnerinnen? Wie ist das so in Österreich?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es an meiner Kommunikation scheitert oder nicht, aber ich trainiere eigentlich immer alleine. Mhm. Also ich kenne in meiner Gegend vor allem nicht wirklich Radlfahrerinnen, außer zum Beispiel die Carina Schrempf, die ist nicht so weit entfernt, die ist in Schladming dort in der Nähe. Also mit der würde ich schon mehr gern trainieren, aber ich habe kein Auto. Das heißt, mit dem Zug fahre ich nicht gern irgendwo hin, damit ich mit jemand anderem trainieren kann. Und ja, trainiere ich immer allein eigentlich, weil so am See, am Wolfensee in der Nähe wohnt niemand. Deshalb trainiere ich immer allein. Aber ich habe damit kein Problem. Es wäre cool, so manchmal für die Abfahrten oder so, wenn man sich so zusammen die Kante geben kann oder sich was oder so technische Tipps von manchen Burschen oder so holen könnte. Das hätte ich schon gern. Aber ja.
Wenn sich ein paar Leute finden lassen.
Ja, voll.
hast du einen Trainer vom Team oder hast du da jemanden für dich?
Mhm. Ich habe einen vom Team, einen vom Männerteam, also einen besseren als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich einen, der ist Gott sei Dank weggegangen, der war nicht so gut. Aber ja.
Welche Besenwagenkategorie können wir noch mit dir abhaken? Jungs, worauf habt ihr Bock?
Hungerast.
Gutes Thema.
Hast du schon mal einen gehabt?
Hungerast hatte ich schon oft, glaube ich.
Auch beim Rudern?
Vor allem in meinem ersten Jahr. Weil beim Rudern war das so, man hat halt so 1,5 Stunden trainiert und bestenfalls hat man vielleicht so einen Riegel mit und im Wasser, also in der Flasche halt ein bisschen K.O.-Pulver. Aber man konnte ja immer nur bei den Wänden trinken und essen. Und bei den 1,5 Stunden ist es jetzt nicht so essentiell, aber im Radfahren ist es komplett essentiell. Und das Schwierigste für mich war, vor allem bei den Rennen, einfach zu essen oder genug zu trinken. Also das war wirklich, also zum Beispiel Liège, also letztes Jahr Liège-Bastogne-Liège, das war mein drittes Rennen überhaupt. Also ich bin Flash davor gefahren, aber da war es so arschkalt und da bin ich nicht fertig gefahren, weil ich so erfroren bin. Und dann bin ich Liège-Bastogne-Liège gefahren. Und ich habe halt meine Gels eingepackt. Die Flaschen hatten natürlich das Beta-Fuel drin und alles Mögliche. Und ich hatte meine 10 Gels da im Trikot drinnen. Und es war richtig kalt. Und im Peloton trinken, essen ging eh letztes Jahr, vor allem in den ersten Rennen, überhaupt nicht. Ja, es hat sich herausgestellt, ich habe dann im Endeffekt 2 Gels während diesem ganzen Rennen zu mir genommen, was natürlich absolut katastrophal ist, viel zu wenig. Und die letzten 10 Kilometer oder 15 Kilometer, ich war echt kurz davor, Sterne zu sehen. Also das war echt der schlimmste Hungerast, den ich jemals hatte. Also das war richtig, richtig mies. Und ja, nach dem Rennen habe ich mir gesagt, okay, jetzt dieses Jahr muss ich echt dran arbeiten, dass ich irgendwie lerne, genug am Radl zu essen, weil sonst schaut es ganz schlecht aus.
Es ist weiterhin, ich kann es gar nicht glauben. Also dein allererstes Radrennen ist einfach Grand Prix Chambéry.
Ja, genau. Ja.
Da wirst du einfach 18.
Ja, mit 2,5 Gels.
Holst schon UCI-Punkte im ersten Rennen. Kommen auch nicht so viele an. Drittes Rennen ist Lüttich-Bastogne.
Das war ganz cool, ja. Krass.
Ja gut, der hätte ich da auch erstmal einen längeren Vertrag gegeben. Also, da kann man erstmal nichts falsch machen. So.
Nee, da kann man nichts falsch machen, ja.
In dieser Itzulia übrigens, nachdem die Vertragsverlängerung dann kam, bist du Zweite in der Bergwertung hinter Demi Vollering.
Ja, den Vertrag musste ich übrigens aber vor Itzulia unterschreiben. Also das weiß ich, ich glaube, sie haben es geahnt oder nicht, ich weiß es nicht, aber ja, es war ganz lustig, ja.
Alright. Ja, haben wir noch was? Sonst finde ich das eigentlich gerade so sehr kompakt und sehr erfrischend genug und birgt Potenzial für mehrere Auftritte hier, weil ich glaube, das wird sich jetzt sehr schnell weiterentwickeln.
Ja.
Ich glaube, du kannst öfters mal zu Gast kommen.
Ja, gerne, ja.
Ja, ich glaube, lohnt sich auf jeden Fall, das weiterhin zu verfolgen und viel Erfolg auf jeden Fall erstmal weiterhin und ja, Tour de France.
Danke, danke.
Noch ein Grund mehr, genauer mitzufiebern.
Ja.
Alright, dann danke für deine Zeit erstmal.
Ich sag vielen danke.
Dank.
Danke.
Und hoffentlich bis bald.
Bis bald, ja, hoffe ich auch.
Danke, Valentina. Danke. Ciao.
Ciao.